Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Donnerstag, 23. Januar 2025. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, für manche ist es die Conference Championship Game Woche. Für uns ist es die Woche vor unserem, vor unserer Awardshow.
Ja, korrekt.
Der kleine,
weißt du, was es für mich ist?
Der kleine Stolperstein vor der Awardshow.
Ja, so. Für mich ist es die Woche, in der ich mit meiner Draft-Vorbereitung angefangen habe. Ich habe meine ersten zwei Quarterbacks fertig.
Du warst doch jemand, der sich gemeldet hat, um den Lehrer daran zu erinnern, dass er die Hausaufgaben noch nicht abgefragt hat.
Ja. Ich kann dir sagen, buckle up. Das wird weniger spaßig als letztes Jahr. Das kann ich dir schon sagen.
Ja, super. Also du bist nicht nur der, der noch die Hausaufgaben abgefragt haben will, sondern sich dann auch noch welche wünscht für die
aber
nächste.
Aber pass auf, ich geb dir einen positiven mit. Richtig gute Running Back-Klasse.
Ja, das habe ich schon wohl vernommen.
Richtig, richtig gut. Also das, die habe ich natürlich noch nicht analysiert, aber so einen groben Überblick mir verschafft. Klar, in der Saison hat man ein bisschen was gesehen. Jan und ich haben ja auch ein paar Mal über einige gesprochen.
Ja, das also da kannst du dich drauf freuen. Mitbekommen, dass es da mindestens zwei wurden mir mehrfach die Saison über ans Herz gelegt.
Ja, also es gibt beides, die Spitze und aber auch die Breite.
Sehr gut. Das sind wohl dann offensichtlich meine Hausaufgaben. Ja.
Klausurrelevant, Herr Kröger.
Klausurrelevant ist auch diese Rubrik hier.
Quick Question.
Kommt diese Woche von einer Person, die schon das richtige Wort im Username hat. Askja 01 oder wie ich sage, Askja 01. Ja. War das diese Saison das Titelfenster für die Detroit Lions? Das ist die Frage. Kurz und simpel. Und kurz und simpel ist auch meine Antwort. Jein.
Sehr gut, ja.
Ich glaube, also zwei Seiten von dieser Medaille. Ich glaube nämlich, dass dieses Jahr die beste Chance für die Lions vielleicht jemals, zumindest mit dem aktuellen Regime und Kader, war. Weil sie waren dieses Jahr in meinen Augen das beste Team der Conference. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre eher wieder schwieriger. Die NFC war dieses Jahr einfach insgesamt nicht so gut. Die 49ers werden wieder besser. Die Packers sollten besser werden. Wer weiß, wie die Vikings dann drauf sind mit McCarthy. Die Eagles sehe ich nicht so schnell bedeutend schlechter werden. Wer weiß, was die Cowboys machen. Washington könnte noch besser werden. Und da gibt es für einige Teams ja irgendwie einen Case, den du machen kannst. Auf der anderen Seite glaube ich halt nicht, dass dieses Fenster zu ist. Vielleicht ist es halt nicht mehr sperrangelweit offen, sondern nur noch auf Kipp. Aber ich glaube, das Fenster ist nicht zu. Auch nicht durch den Playcaller-Wechsel, weil ein großer Teil dieses Teams wird zusammenbleiben. Dan Campbell wird bleiben. Deswegen halt dieses ja doch eindeutige Jein. Wobei ich ein bisschen zu Ja tendiere.
Ja, ich glaube, wir haben die gleichen Gedanken im Kopf. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, was ist eigentlich ein Titelfenster? Also, Titelfenster für mich so von der Idee her ist immer so, wenn man sagt, naja, die haben jetzt irgendwie 3-4 Jahre, wo die jedes Jahr ein Contender sind und wo die eine realistische Chance haben, einen Titel zu gewinnen. Und das finde ich schon schwer zu sagen bei Teams, die keinen dieser absoluten Top-Quarterbacks haben. Weil die Top-Quarterbacks sind eben die Garantie nicht, aber die höchstmögliche Garantie, es sind die Playoffs zu schaffen, in den Playoffs kompetitiv zu sein.
Dieser versteckte Hint noch an die Ravens.
Eine
Garantie ist es nicht,
weit zu kommen in den Playoffs. Das ist an die Bengals dann, aber nicht an die Ravens.
Ach so, in die Playoffs überhaupt zu kommen. Ja, aber
genau.
Naja, aber du würdest ja nicht über die Steelers sagen, dass sie im Titelfenster sind, weil die kommen jedes Jahr in die Playoffs und nie weit. Also für mich musst du schon noch einen Schritt weiterkommen.
Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine, ein Titelfenster fängt ja aber schon damit an, dass du in die Playoffs kommst und dass du in den Playoffs kompetitiv bist.
Okay.
Und die beste Chance darauf für mich ist, also wenn wir jetzt in der Prognose reden, weil ein Fenster für mich ist mehrere Jahre, ist für mich schon der Elite-Quarterback. Und vor allem die Teams, die das nicht haben, sind dann umso abhängiger davon, dass eben alles drumherum ideal passt, was ja das ist, was du eigentlich gerade gesagt hast. Bei den Lions hat nicht alles ideal gepasst, weil ein großer Faktor Verletzungspech.
Ja, das stimmt.
Das hatten sie dieses Jahr und da kann man zum Beispiel auch den Vergleich ziehen. Die Eagles beispielsweise, sehr, sehr, sehr gesund, der Kader vor dem Championship Game. Auf der anderen Seite gibt es aber andere Faktoren, die sie ja geschafft haben. Also holst du den Nummer 1 Seed beispielsweise? Hast du die Sicherheit bei beiden Coordinator-Spots? Solche Sachen waren dieses Jahr gegeben. Und wenn wir dann vielleicht weniger in diesen Fenstern über mehrere Jahre denken und mehr auf einzelne Saisons schauen, es war nicht ganz der perfekte Sturm für Detroit. Dafür hatten sie defensiv deutlich zu viele Ausfälle. Aber alles andere war nah dran. Ja. Und jetzt sagen wir, okay, nächstes Jahr, dann haben sie wahrscheinlich mehr Glück mit Verletzungen, einfach weil es sich wieder ein bisschen in die andere Richtung einpendelt. Wir haben keine Ahnung, wie groß die möglichen Playcaller-Downgrades sein werden. Wir haben keine Ahnung, wie groß der Impact auf die Defense ist, wenn sie da Aaron Glenn auch verlieren, wonach es ja relativ stark aussieht aktuell. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich eher, dass sie nicht wieder den Nummer 1 Seed holen. Das heißt, du hast ein Playoff-Spiel mehr und du spielst dann früher oder später auswärts in den Playoffs. Du hast schon gesagt, die NFC wird stärker sein, die Division wird wahrscheinlich stärker sein. Ja, also rein von den Wahrscheinlichkeiten her, wenn wir abwägen, was dieses Jahr gut lief für Detroit, was nicht gut lief, was nächstes Jahr positiv wie negativ passieren kann, ist für mich schon auch der Take, es wird unwahrscheinlicher, nächstes Jahr dann den Titel zu holen. Und ab 2026 ist ja dann eh so die Phase, wo die teuren Verträge reinkommen. Wer weiß, wie dann die Coordinator-Geschichte ausgegangen ist und wie wir dann darüber reden. Ja, diese Sachen können sich sehr schnell drehen, auch bei so einer Feel-Good-Story, wie sie die Lions bisher unter Dan Campbell waren. Und sie sind ja bisher wirklich Jahr für Jahr hochgegangen. Also Rebuild, knapp die Playoffs verpasst, Playoff-Team mit überraschend tiefem Run, Nummer 1 Seed in der NFC. Und jetzt ist so der Dämpfer one and done in den Playoffs. Und jetzt wirst du eben wahrscheinlich beide Coordinators verlieren. Mal gucken, wie sie den Kader da neu zusammenbauen. Aber ich bin schon auch der, also vielleicht sogar noch ein bisschen klarer, als jetzt bei dir klang, glaube ich, dass das die beste Chance war. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so eine gute Chance haben werden.
Nee, da stimme ich ja zu. Das war ja quasi mein erster Satz. Diese Chance, dieses Jahr war die Chance größer, als sie wahrscheinlich jemals sein wird. Sie wird nicht größer. Und ich meine, für mich war die Chance, also für mich war das Titelfenster, wenn man so will, wenn man es nur auf dieses Jahr bezieht, dieses eine Titelfenster, dieses Jahr offen. Und zwar sperrangelweit, weil ich habe sie ja sogar in den Super Bowl getippt. Ich bin davon ausgegangen, mehr oder weniger, dass sie das beste Team in der NFC sein werden. Umso enttäuschender ist natürlich dann das Resultat. Aber wie du schon sagst, auch die Verletzungen in der Defense sind dann natürlich nicht optimal trotzdem. Das kann eigentlich gegen Washington keine Ausrede sein.
Nein.
Das war unsere Quick Question. Wenn ihr auch eine stellen wollt, dann müsst ihr uns supporten bei Patreon. Und dann kommt ihr auf unseren für Supporter exklusiven Discord-Channel. Und da könnt ihr jede Woche die Fragen einreichen.
News aus der NFL.
Wir bleiben bei den Lions, beziehungsweise ein Mann geht weg von den Lions, bleibt aber in der NFC North. Ben Johnson, der Offensive Coordinator, ist der neue Head Coach der Chicago Bears.
Das finde ich auf sehr vielen Ebenen super spannend. Ich würde mal mit dem Team anfangen, dass die Bears ja wohl allen Berichten zufolge ausgestochen haben, bevor wir auf die Bears dann selber gucken. Und das waren ja wohl die Raiders.
Unerklärlich, aber ja.
Ja, genau, darauf will ich kommen. Warum ist das so eine spannende Frage? Die Raiders bieten ja nicht viel. Also da ist kein Quarterback, da ist kein klarer Weg zu einem Quarterback. Da ist nicht viel Talent im Team, das ist eine super schwierige Division. Ich glaube, wir beide hatten sie auf dem letzten oder vorletzten Platz gerankt, als wir die offenen Headcoaching-Posten gerankt haben. Was natürlich die Frage aufwirft, warum waren die überhaupt im Rennen? Und sie, also, es waren so viele Berichte. Ich glaube, Rappaport hat das dann, als dann die Meldung nach Chicago kam, so geframed, so, ja, hier haben die Bears, die Raiders hier überboten oder wie auch immer, oder ausgestochen. Und die Idee, die für mich am meisten Sinn ergibt, ist, dass er bei den Raiders wahrscheinlich sehr viel Macht direkt gehabt hätte, Ben Johnson. Und damit mehr direkten Einfluss vielleicht auf die Ausrichtung der Franchise, auf die Stabilität, vielleicht sogar wirklich Richtung Roster mit Entscheidungen. Und wir wissen ja, dass Ben Johnson sehr wählerisch bei seiner Teamauswahl war. Das heißt, der ist ja jetzt nicht daran gegangen und hat gesagt, wo sehe ich die beste Quarterback-Situation? Und da gehe ich hin. Sondern er hat offensichtlich mehr Punkte gewichtet. Und das finde ich aus Bears Sicht spannend, weil Chicago ja eben sein GM nicht gefeuert hat. Ryan Poles wurde nicht im Zuge der ganzen Matt Eberflus-Entlassung auch mit gefeuert. Dass sich Ben Johnson trotzdem für die Bears entschieden hat, legt für mich zumindest mal nahe, dass er da entweder sich gewisse Kompetenzen dazu sichern lassen oder aber, dass er weiß, dass vielleicht dann sollte Ryan Poles entlassen werden, das nicht unbedingt einen direkten Impact auf ihn hat. Also ich denke nicht, dass Ben Johnson jetzt einfach gesagt hat, okay, da ist Caleb Williams, also gehe ich dahin. Das hat sicher geholfen. Aber so wählerisch, wie wir ihn jetzt gesehen haben in den letzten beiden Head-Coach-Hiring-Cycles, müssen wir eigentlich davon ausgeben, dass es da noch andere Aspekte hinter den Kulissen gibt.
Ja, gleichzeitig kann auch einfach das Quarterback-Argument am Ende doch überwogen haben.
Also das hat bestimmt eine mitentscheidende Rolle gespielt. Aber ich glaube nicht, also wenn es nur danach gehen würde, hätte er ja auch sagen können, ich gehe nach Dallas, da ist auch ein guter Quarterback. Und die haben mehr Talent. Also da gibt es auch andere Openings, weißt du, wie ich meine?
Es gäbe auch andere Openings. Gleichzeitig ist natürlich dann wieder der Jerry-Jones-Faktor bei den Cowboys einer, wo ich mir schon vorstellen kann, dass Ben Johnson sagt, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Da habe ich viel zu wenig Mitspracherecht. Also es wird wahrscheinlich ein Abwägen gewesen sein. Ich habe mich auch über die Raiders gewundert, über die Bears auf der anderen Seite überhaupt nicht, weil die waren, sofern ich mich erinnere, meine Nummer eins, was die Openings angeht. Für mich der attraktivste Posten, auch unabhängig, nicht ganz unabhängig, kann man nicht unabhängig von Caleb Williams betrachten, aber auch halt, wenn man sich den Roster anschaut, was man da rausholen kann. Und ein Ding bei den Raiders soll ja auch noch gewesen sein, dass Ben Johnson halt schon Tom Brady, würde ich sagen, anhimmelt, aber
ja,
close to it, ein großer Fan sein,
dass
soll.
Das ein Argument
und
war, ja, auf jeden
Tom
Fall.
Brady ihm da, hört man zumindest so, auch ja, ganz gut im Verkaufen sozusagen sein soll, hat ihm das vielleicht schmackhaft gemacht, was natürlich ein bisschen absurd ist, weil soweit ich weiß, ist Tom Brady gar nicht in Las Vegas. Also der ist da nicht in den Facilities die ganze Zeit unterwegs. Also natürlich hast du dann wahrscheinlich Kontakt mit Tom Brady, aber jetzt nicht on a daily basis und du siehst ihn nicht ständig und kannst dich ständig mit ihm austauschen oder so. Aber das soll zumindest auch wohl noch eine Rolle gespielt haben, dass da Tom Brady irgendwie mit involviert war. Am Ende in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung und für die Bears natürlich, ja, ein Win, weil sie haben den begehrtesten Head-Coaching-Kandidat der Liga bekommen.
Ja, denke ich auch. Und sportlich bin ich total gespannt drauf. Also zum einen Ben Johnson ohne Offensive Line auf dem Level, wie er sie jetzt die letzten Jahre hatte. Mal gucken, wie er sich da anpassen kann. Mal gucken, wie viel die Bears in dieser Offseason in die Line investieren. Und dann natürlich, klar, die Caleb-Williams-Frage, das ist das, worüber wir dann im Sommer vor allem wahrscheinlich sehr viel reden werden. Stilistisch ein komplett anderer Quarterback als Jared Goff. Ich habe ja die ganze Saison über gesagt, die positiven Phasen in Calebs Saison, die waren da. Ich will dann sehen, wie Ben Johnson es hinkriegt, dass Caleb einerseits mehr der Playmaker ist, der er sein kann. Das haben wir auch gesehen dieses Jahr. Aber wie er andererseits auch ein System kreiert, in dem Caleb auch als dieser Quickpasser spielen kann, was er auch gezeigt hat dieses Jahr. Ja, aber gut, was oft
mir,
einfach nicht verfügbar war. In
da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn
ich
gesehen
auch nicht,
habe,
nee,
wie,
ich auch nicht.
Wie Jared Goff gespielt hat. Also den Part wird er auf jeden Fall, glaube ich, aus ihm herausbekommen.
Denke ich auch.
Ich mache mir auch sportlich gar nicht so viele Sorgen. Meine Sorgen sind eher anderer Natur. Von allem, was ich gehört habe, gilt Ben Johnson halt auch eher so als eins dieser Genies, dieser offensiven Genies, von denen wir schon einige in der NFL hatten, aber nicht alle davon waren gute Headcoaches.
Ja.
Und wie wir immer sagen, du kannst noch so ein guter Playcaller sein, noch so ein krasser Offensive Mind sein, wenn du keine Führungsqualitäten hast oder welche, die nicht ausreichen, wenn du kein Menschenfänger bist, wenn du nicht diese Culture entwickeln kannst, etablieren kannst, dann bringt dir das alles wenig. Das ist eher ein Faktor, weil gab schon auch so ein paar Stories. Man weiß natürlich immer nicht, wie viel da dran ist, aber dass er jetzt nicht der empathischste Person
ja,
im Liga-Umfeld
also,
sein soll.
Woran ich da denken musste, ist, ohne das jetzt eins zu eins so auf eine Stufe stellen zu wollen, aber ist halt Kyle Shanahan und der ja viel Erfolg damit hatte, Teile dieser Kompetenzen auf seinen Defensive Coordinator auszulagern.
Ja.
Also das war ja Robert Saleh, DeMeco Ryans, da hatte er ja viel Erfolg damit, dass die auch mehr so vielleicht die Rolle so ein bisschen übernommen haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf, wen die Bears jetzt als Defensive Coordinator holen. Dennis Allen wurde da jetzt sehr intensiv genannt. Das würde ich eine sehr, sehr gute Verpflichtung finden. Weil ja, als Head Coach, okay, aber dass das ein richtig guter Defense Coach ist, der weiß, wie man einen Locker-Room anführt, Das steht für mich außer Frage. Und das könnte so eine Verpflichtung sein, die dann sich als doppelt und dreifach relevant für die Bears erweist. Weil ich, da bin ich auch bei dir, Ben Johnson. Ich will das erst sehen, wie er als, als dieser, in dieser Headcoach-Rolle funktioniert. Und ich glaube, je mehr er auch von dem Teil der Arbeit vielleicht nicht direkt zu 100% selbst übernehmen muss am Anfang, desto besser wahrscheinlich.
Als Kommunikator auch ganz entscheidender Faktor. Mhm. Dennis Allen, Ex-Saints-Headcoach, für alle, die das schon wieder verdrängt hatten. Apropos gute offensive Playcaller, die keine guten Headcoaches sind. Die New England Patriots haben einen alten Bekannten mal wieder zurückgeholt. Josh McDaniels ist der neue alte Offensive Coordinator in New England.
Ja, ist natürlich schon sehr, also, ist schon ein bisschen kurios. Natürlich,
das war jetzt,
ich meine, das ist Mike Vrabels Verpflichtung. Nicht die der Owner oder irgendwie sowas. Insofern jetzt, ne, da kann man jetzt nicht sagen, ah ja, okay, der Patriots-Owner, der holt nur vertraute Leute. Das ist natürlich Vrabels Call. Aber dass halt so der Tellerrand auch wirklich gar nicht überschritten wird bei den Patriots, ist schon kurios. Und ich sag gleichzeitig auch, im Vakuum finde ich weder Vrabel als Head Coach, ihr wisst, dass ich sehr hoch bei ihm auch jetzt war, bevor er zu den Patriots gegangen ist, noch McDaniels als Offensive Coordinator eine schlechte Wahl für eine Franchise. Mhm. Über Vrabel haben wir ja auch zu Genüge gesprochen hier die letzten Wochen. McDaniels denkt an die Rookie-Saison von Mac Jones und was McDaniels da mit einem jungen Quarterback gemacht hat, aus einer Offense rausgeholt hat, die jetzt talentlevelmäßig sicher nicht Top-Tier war. Also rein von McDaniels als Offensive Coordinator, als einem, der mit einem jungen Quarterback arbeitet, halte ich einiges. Und ich glaube nicht, dass es qualitativ eine schlechte Verpflichtung ist. Im Gegenteil, es gibt ja noch einen Vorteil auch mit Josh McDaniels. Wir können uns relativ sicher sein, dass der, glaube ich, nicht mehr als Headcoach von irgendwem abgeworben wird.
Ja.
Und was für einen CEO, Defense, Headcoach, wie auch immer, wie Mike Vrabel, ein nicht unwichtiger Faktor sein kann. Also er hat es ja in Tennessee erlebt, er hat Matt LaFleur verloren, dann hat er Arthur Smith verloren. Irgendwann haust du dann daneben bei dem Coordinator und plötzlich fällt dein Offense zusammen. Und wenn wir sagen, McDaniels ist ein guter Playcaller, der wird Zeit haben, um jetzt mit Drake May zusammen diesen Weg zu starten, ich glaube, es gäbe schlechtere Entscheidungen. Es ist trotzdem kurios, wie die Patriots das machen, wenn man das jetzt nicht im Vakuum betrachtet.
Ja, kommt das dritte Mal auf jeden Fall zurück. Ja, die beiden haben ja sogar zusammengearbeitet, beziehungsweise Josh McDaniels war schon Offensive Coordinator bei den Patriots, als Mike Vrabel Spieler war.
Mhm. Ja, er hat schon einige Zeit, er war.
Obwohl die alterstechnisch ja nicht weit auseinander sind, oder?
Das
Mike
stimmt,
Vrabel
ja.
ist. Ja. Moment mal, Mike Vrabel ist älter als Mike Vrabel ist älter als Josh McDaniels, hat ihn aber schon trainiert.
Kann gut sein, ja. Also ja,
das ist crazy.
Er hat nicht direkt trainiert, weil Vrabel
Defense doch sogar hat. Sogar quasi direkt trainiert, weil er war auch Defensive Assistant als Vrabel da war.
Okay, stimmt. Mhm. Stark.
Ja, also die Connection ist auf jeden Fall da. Die beiden kennen sich. Die Indianapolis Colts-Fans lernen Lou Anarumo besser kennen kommende Saison. Das ist der ehemalige Defensive Coordinator von den Bengals, über den wir hier im Podcast sehr, sehr viel gesprochen haben. Mhm. Der ist jetzt der neue Defensive Coordinator von den Colts.
Ich weiß natürlich, dass es am Ende unschön war in Cincinnati. Da will ich auch Lou Anarumo auf keinen Fall irgendwie freisprechen. Und die letzten beiden Jahre waren defensiv letztlich enttäuschend. Mhm. Ich bin zumindest ein Stück weit gewillt zu sagen, dass das Talentlevel gerade in der Secondary so nachgelassen hat über diese beiden Jahre, dass es einen enormen Impact darauf hatte. Ich sage nicht, dass Anarumo da nichts machen konnte, ne? Pech gehabt, schlechte Karten gekriegt, kannst nichts machen. So würde ich es nicht sagen. Aber ich denke dann gerade an die Colts, wo wir seit Jahren sagen, dass du mit Gus Bradley eine Identität hast, einen Plan A, aber keine wirkliche schematische Weiterentwicklung, keine wirkliche Matchup-spezifische Entwicklung erwarten kannst. Das ist das, was Lou Anarumo uns als seine beste Qualität bei den Bengals gezeigt hat. Und das ist das, worauf ich jetzt bei den Colts auch hoffen würde. Die brauchen auch Upgrades jetzt, gerade in der Secondary. Ich glaube aber, von der Idee her zu sagen, wo wollen wir als Defense hin, was machen andere Defenses in der NFL, ist der Schritt von Gus Bradley zu Lou Anarumo ein Schritt in die richtige Richtung für mich.
Ja, das sehe ich naturgemäß etwas anders, weil ich finde halt, das eine gute Jahr, und es war ja eigentlich nur eins, wo die Bengals-Defense richtig gut war, oder? Waren es mehr als ein Jahr?
Also es waren ein paar Jahre, wo sie okay war, eins, wo sie halt, also der Playoff-Run halt, der ja, Super Bowl-Run.
Genau. Und das ist mir, und es ist ja auch nicht so, dass sie in dem in dem Jahr, das müsste vor 2 Jahren gewesen sein, 2022, wo sie halt mit ihrer Defense dann bis ins Conference Championship Game gekommen sind. Soweit ich mich richtig erinnere, war die Saison der Defense gar nicht so überragend. Es ist dann halt sehr hängen geblieben, weil auf der größten Bühne diese Defense ja Spiele mehr oder weniger entschieden hat. Getragen von einem DJ Reader, von einem Jesse Bates, allen voran. Ja, und danach kam aber nichts mehr. Und das ist mir, da ist mir das Ungleichgewicht, was die Sample Sizes angeht, für gute Beispiele, schlechte Beispiele, ein bisschen zu. Ist mir zu klein an guten Beispielen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja, ich find's auch nicht jetzt so, dass ich da sitze und sag, oh, was ein Home Run. Das ist ja der absolute Volltreffer. Aber ich musste halt dran denken bei den Colts, was mir über die Jahre gefehlt hat defensiv. Und ich glaube, dass Anarumo das zumindest bringen kann.
Ja.
Ob's klappt, also bei einem Dennis Allen wäre ich wesentlich zuversichtlicher, sagen wir es so.
Ich auch. Colts hatten eine deutlich bessere Defense letztes Jahr als die
das
Bengals.
Stimmt, ja.
Außer
das stimmt.
Vielleicht zum Saisonende. Aber ja, okay. Die Colts. Machen wir weiter mit den Vikings. Die haben was sehr Nachvollziehbares gemacht, was relativ offensichtlich ist. Sie haben nämlich mit ihrem Headcoach Kevin O'Connell den Vertrag verlängert.
Ja, offensichtlich ja. Es gab ja aber diese weirden Trade-Gerüchte, also dass da jemand für O'Connell traden könnte, falls die sich nicht auf einen Vertrag geeinigt hätten, weil der wäre rausgelaufen. Nicht jetzt, sondern nach der kommenden Saison. Und ich meine, das wäre absurd gewesen, wenn
Wann ist das redeten, das letzte Mal passiert?
Sean Payton?
Ja, das ist ewig her.
Sean Payton? Das ist 2 Jahre.
Ach so, Entschuldigung, ich war bei dem. Ja, du hast recht. Aber, nee, Moment, aber ja. Das war ein günstiger Trade, oder? Aber ist ja egal, du hast recht.
First Rounder und
ach ja, irgendwas. Stimmt. Oh Gott, das habe ich komplett verdrängt, dass der getradet wurde.
Ja, ja. Ich meine, der war halt nicht mehr aktiv, aber ja, ne?
Stimmt. Deswegen habe ich es wahrscheinlich verdrängt, weil er ja nicht mehr im Amt war.
Und genau, dann, der war ja,
ja okay.
Ein Jahr raus, genau.
Genau, dann, der war ein Jahr im Fernsehen und dann.
Genau.
Stimmt, ich erinnere mich. Aber es kommt nicht häufig vor, sagen wir.
Es kommt nicht oft vor, das stimmt. Und es wäre ja auch absurd gewesen, weil du hast hier einen Coach, der sich gerade als Borderline Top 5, Top 10 Sicherheit-Coach etabliert, der jetzt mehrfach gezeigt hat, dass er auf eine sehr, sehr eindrucksvolle Art und Weise mit Quarterbacks vor allem arbeiten kann. Du hast einen jungen Quarterback, den du jetzt entwickeln musst. So einen Coach tradest du ja nicht weg. Ich fand's fast noch wichtiger bei dieser News, dass Schefter berichtet, dass die Vikings parallel eben auch an einem neuen Vertrag für Kwesi Adofo-Mensah arbeiten, den GM. Das ist jetzt, finde ich, gerade mit Blick auf die jetzt anstehende Quarterback-Entscheidung relevant. Also nur für den Hintergrund, sowohl O'Connell als auch Adofo-Mensah wären, Adofo-Mensah stand jetzt immer noch, 2025 in ihr letztes Vertragsjahr gegangen. Weil ohne langfristige Sicherheit ist wahrscheinlich die Versuchung schon größer, auf die, in Anführungszeichen, sichere Karte Sam Darnold noch für ein Jahr zu setzen, statt Darnold nach einer guten Saison gehen zu lassen und auf McCarthy dann voll zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was gute Franchises machen. Eben nicht solche Entscheidungen davon abhängig machen, ob der GM gerade seinen Job retten muss. Dementsprechend gut, dass sie hier ganz offensichtlich mehreren potenziellen Variablen einen Riegel vorschieben wollen.
Das waren die News und wir sprechen jetzt über die 2 anstehenden Spiele, die 2 Conference Championship Games.
NFL Preview.
Quasi das Halbfinale, wenn man so will. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall die Endspiele in den jeweiligen Conferences und die finden beide am Sonntagabend statt, beziehungsweise in der Nacht auf Montag. Es geht los mit dem NFC Conference Championship Game. Sonntag 21 Uhr. Die Philadelphia Eagles treffen auf die Washington Commanders. Es ist eins der seltenen Conference Championship Games zwischen 2 Division-Rivalen. Seit es diesen Podcast gibt, erst das 2. Mal. Die anderen Male waren alle lange davor. Das letzte Mal waren es die 49ers gegen die Rams. Mhm. Die Eagles haben besagte Rams geschlagen vergangene Woche und die Commanders, die haben den Favoriten rausgehauen, die Lions. Und damit geht diese absurde Sensationssaison der Commanders weiter und ich versuche, solche Superlative auf das Nötigste zu reduzieren, aber also wir müssen noch mal vor Augen führen, das ist das Team, wo wir uns vor der Saison gestritten haben, ob die jetzt Dritter oder Vierter in der Division werden. ob die Top 5 picken, ja oder nein. Das war unsere Diskussion. Ich habe noch mal extra in die Folge gehört. Da haben wir heftig diskutiert, aber das war die Frage. Da haben wir uns unterschieden. Top 5 picken, ja oder nein? Ja, ich war optimistischer, aber ja nicht ansatzweise so optimistisch, dass die vielleicht ein Spiel davon entfernt sind, in den Super Bowl zu kommen. Das könnte wirklich eine der größeren Überraschungen der NFL-Geschichte werden. Also ja, es gab noch größere, aber das ist schon weit oben mit dabei. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist das Team, das irgendwie aus den Resterampen der Konkurrenz den eigenen Roster aufgefüllt hat. Ein Rookie-Quarterback, der sich in weniger guten Umständen beweisen musste, vor allem deutlich schwierigere Umstände als im College. Ein Playcaller, der schon mal in der NFL mehr oder weniger gescheitert ist. Noch nie stand ein Rookie-Quarterback im Super Bowl. Er kann es schaffen. Ich glaube, es ist klar, wem man als neutraler Fan so ein bisschen die Daumen drückt. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil wir die Eagles natürlich jetzt auch schon ein paar Mal in den vergangenen Jahren im Super Bowl gesehen haben. Aber die Commanders müssen natürlich, damit das klappt, eine verdammt schwere Aufgabe lösen. Jane Daniels muss eine schwere Aufgabe lösen. Eine Aufgabe namens Eagles Defense. Sie haben sich schon einmal überwunden, Woche 16. Sie haben ja logischerweise schon zweimal gegeneinander gespielt in der Regular Season. Da hat man 36-33 gewonnen. Und das, obwohl sie 5 Turnover hatten in dem Spiel, war wirklich eine Achterbahnfahrt. Daniels nämlich auch mit 5 Touchdown-Pässen, mit 81 Rushing Yards und mit einem sehr beeindruckenden Game-Winning-Drive mit unter 2 Minuten auf der Uhr. Also allen voran, wenn man mal einen Vergleich ziehen will, diese Turnover sollte man möglichst verhindern, weil ein Spiel mit 5 Turnovern gewinnt man dann doch in den allerseltensten Fällen.
Vor allem, man muss ja da dazu sagen, zu dem Spiel, die lagen 14-0 hinten, als sich Jalen Hurts verletzt hat. Also die Commanders lagen 14-0 hinten. Eagles haben mit den ersten beiden Drives gemacht, was sie wollten. Und dann ist ja eben das passiert, dass Philadelphia zwar immer noch ein bisschen gescored hat, aber halt nicht mehr das Spiel so offensiv kontrolliert hat. Und das hat es ja Washington letztlich erlaubt, nicht nur zurückzukommen, sondern trotz dieser Fehler im Spiel zu bleiben.
Das stimmt, aber das ist ja vor allem die andere Seite des Balls. Also die hat es ermöglicht, dass man wieder rankommt, aber man musste ja selber gegen diese Defense, und wir reden hier nicht von der Defense, der Eagles Defense aus dem ersten Teil der Saison, die nicht so gut war. Wir haben mehrfach drüber gesprochen, nach der Bye Week explodiert, was die Leistung angeht. Man hat es ja trotzdem geschafft, dann da diese Defense so weit zumindest zu überwinden, dass man dieses Spiel am Ende gewinnt, dass man 36 Punkte macht. Was müssen sie denn hier wieder richtig machen, jetzt mal abgesehen von der Fehleranfälligkeit?
Ja, ich habe wirklich viel hier gesucht, weil es gibt nicht viel. Also es gibt einfach kein Matchup, wo du sagst, oh ja, das ist irgendwie für Washington. Es ist selbst das Quarterback-Run-Game, also die Eagles haben in den beiden Spielen gegen Washington das designte Quarterback-Run-Game ziemlich gut weggenommen. Vor allem im ersten Spiel, da war es super deutlich zu sehen, dass sie auch immer eine Antwort hatten, wenn Washington irgendwelche Option-Plays versucht hat. Es waren mehr die Scrambles, mit denen Daniels Schaden anrichten konnte. Ich glaube, das wird ein entscheidender Punkt hier sein. Also wir haben ja auch jetzt in den Playoffs gesehen, wie Washington das nochmal hochgefahren hat. Daniels hatte 13 Runs gegen die Bucks in der Wildcard-Runde, 16 gegen Detroit. Das sind schon ordentliche Zahlen. Und das war nicht mal so effizient. Also er hatte jetzt nicht diese Chunk-Plays, nicht diese Big-Play-Runs letzte Woche, die wir in anderen Spielen von ihm gesehen haben. Es war tatsächlich zwei seiner niedrigsten Yards-pro-Run-Spiele. 2,8 nur gegen Tampa, 3,2 gegen Detroit. Aber ich glaube, das ist zum einen schon mal taktisch unheimlich wichtig. Zum einen die Defense zu zwingen, die Bedrohung des Quarterback-Run-Games dauernd mitzuverteidigen und natürlich auch, um Drives am Leben zu halten. Also 16 Runs gegen die Lions, 4 davon für First Downs. Und gerade wenn es um generelle Game-Strategie geht, da müssen wir nachher noch drauf schauen, jedes Play, was irgendwie einen Drive für Washington am Leben erhält, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Auf die Saison gesehen haben die Eagles immer wieder mal ein bisschen was gegen Scrambles zugelassen. Also es ist jetzt keine eklatante Schwachstelle, aber mehr so vor dem Hintergrund, dass es für mich die beste Defense in der NFL jetzt, vor allem in der zweiten Saisonhälfte war. Gemessen daran sind sie gegen Scrambles ein bisschen anfälliger. Und ihnen fehlt natürlich einer ihrer beiden Linebacker, eine Kobe Dean. Ja. Der hat sich in der Wildcard-Runde schwer verletzt, die Patellasehne gerissen. Der ist unheimlich wichtig, gerade als Run-Defender. Also Zach Bourne daneben ist die noch größere Überraschung, die noch größere Story. Vor allem, weil der nicht wirklich Off-Ball-Linebacker gespielt hat vorher. der ist super wichtig mit seiner Reichweite in Coverage, mit seiner Antizipation, zusätzlich zu dem, was er ja vereinzelt auch als Pass-Rusher machen kann. Dean, finde ich, ist daneben noch mehr so dieser strukturelle Kleber. Also der Löcherstopf, der gut ist gegen den Run, der aufräumt so ein bisschen. Und wir haben das letzte Woche gesehen. Erstes Spiel ohne Kobe Dean. Die Rams haben den Ball sehr gut am Boden bewegt. Also die Eagles hatten natürlich mehr Big Plays und mehr Box-Score insgesamt. Aber Rushing Success Rate in diesem Spiel waren die Rams besser als Philadelphia. Washington hat auch einen kritischen Ausfall, was das angeht. Die haben Sam Cosmi letzte Woche verloren. Ihr Right Guard, ihr wahrscheinlich bester Offensive Lineman. Der hat sich gegen Detroit das Kreuzband gerissen. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, was sind denn überhaupt Wege, gerade auch mit Blick darauf, wie Philadelphia in den Spielen bisher das weggenommen hat, was die Commanders offensiv machen wollen. Was sind vielleicht Wege, um das mehr in die eigene Richtung zu schieben? Die Eagles werden wahrscheinlich die volle Kapelle haben defensiv. Quinion Mitchell wird wohl spielen. Das heißt, sie haben auch ihren wahrscheinlich besten Cornerback mit dabei. Die Commanders brauchen einen Plan, wie sie zum einen ihre Interior Line schützen. Gerade jetzt mit einem Backup-Guard drin, gegen Jalen Carter, gegen Milton Williams, die beide vor allem als Pass-Rusher super gefährlich sind. Und wir wissen, dass die Eagles ihnen keine Heavy Boxes geben werden. Also selbst wenn Washington in 21, in 12 Personnel spielt, was sie ja gerne machen, die Eagles werden dann nicht mit 8 in der Box und Heavy Personnel irgendwie antworten. Das in Kombination damit, dass ich denke, dass Daniels Scrambles wahrscheinlich noch wichtiger sein werden als ein normales Run-Game, geht für mich in die Richtung, dass Washington hier so richtig in die Air Raid Richtung von Cliff Kingsbury gehen sollte. Also das heißt, viel Spread gehen, viel weit gehen, die Formationen in die Breite ziehen. Das, glaube ich, kann ein paar der Vorteile, die Philadelphia sowieso hat, ein wenig minimieren und dann Daniels eben zum einen das Quick Game underneath feuern lassen, was er gut kann, wo sie Matchups kreieren können und für ihn auch noch mehr die Mitte als Scrambler öffnen, indem sie noch mehr die Reads einfacher machen, dass die Eagles sich gar nicht leisten können, da einen Verteidiger noch drin zu haben, weil die ganze Formation so in die Breite gezogen wird. Das wäre für mich auch ein Spiel, in dem ich in dem gleichen Ansatz Terry McLaurin mehr nach innen ziehen würde, also weg von Quinion Mitchell, mit dem er ziemliche Probleme hatte schon dieses Jahr, um eben ihn auch mehr noch zu diesem Top-Target in einem Spread-Quick-Game zu machen. Weil auch sowas wie Screens beispielsweise, das haben sie versucht in Woche 16, hat nicht funktioniert gegen die Eagles. Ich glaube, wenn sie das hinkriegen, wenn sie spready werden, also die Defense sehr horizontal stretchen, da den Ball verteilen, dann gibt's vielleicht ein, zwei Shot-Gelegenheiten mit einem D'Ami Brown beispielsweise. Und das ist dann sehr viel von Jaden Daniels gefordert, ganz klar, weil da reden wir davon, du musst konstant den Ball schnell verteilen, du musst sehr effizient scramblen, du hast wenig Spielraum für Fehler. Aber sind wir ganz ehrlich, also Washington hat hier nur eine Chance, wenn Daniels ein unfassbares Spiel macht.
Es gab nicht viele Spiele, wo Terry McLaurin so richtig viel im Slot aufgetaucht ist.
Ja.
Ich schau grad mal, es gab kein einziges, wo er mehr im Slot als außen war. Es gab ein
Nein,
Spiel,
auf keinen Fall.
Wo er mal 30%, das war der Höchstwert diese Saison. Also das wäre schon eine ganz schöne Umstellung.
Ja, und es würde aber, also sie haben ja, am Anfang der Saison war es ja super statisch, so wie wir es von Kingsbury in Arizona auch kannten, wo McLaurin ist der linke Outside-Receiver und da steht er und da spielt er. Das hat sich schon ein bisschen gewandelt im Laufe der Saison. Wir hatten da ein, zwei Mal drüber gesprochen, dass sie ihn auch mehr in Motion einsetzen, dass sie ihn auch mal auf die andere Seite der Formation schieben. Ich glaube, es war das Saints, ich weiß nicht mehr, irgendein Late-Season-Spiel, wo sie ihn mal richtig viel in Bewegung gepackt haben. Das ist für mich auf jeden Fall ein Ansatz hier. Und gerade wenn sie überlegen, mehr so breit zu werden, ihn dann nicht da außen versauern lassen, sondern ihn nah an den Ball zu bringen und da arbeiten zu lassen.
Weißt du, welches das 30% Slot-Spiel war?
Nee.
Woche 16.
Ah, die Eagles. Siehst du mal. Ich hatte nämlich ich hatte seine Stats fürs erste Spiel geguckt und die waren nicht so hoch. Woche 11. Und,
Da waren es 20%. Was eigentlich, also was für seine Verhältnisse auch schon fast hoch ist, aber 30% ist natürlich dann nochmal ein gutes Stück mehr. Also den Gedanken schien es da schon gegeben zu haben, weil, ja, 1-1 gegen Quinion Mitchell, also
Terry McLaurin
nehme ich fast in jedem Spiel 1-1, aber es gibt Ausnahmen und Quinion Mitchell ist dann schon einer der, wo ich sage, da wird auch ein Terry McLaurin schwerer. Aber D'Ami Brown, gut, dass du ihn ansprichst, der hat nochmal eine Late-Season-Explosion, ist vielleicht zu viel gesagt, aber kam aus dem Nichts und dann sowohl in Wildcard als auch Divisional Round einfach mal beide Male, einmal fast 90, einmal über 90, fast 100 Receiving Yards und seine Höchstwerte, was Catches und Volume allgemein angeht. Also out of nothing kommt D'Ami Brown
sie mussten
plötzlich
ihn ja,
ins Spiel.
Sie mussten ihn ja reinwerfen, weil sie Noah Brown verloren haben, der ja eigentlich ihr Nummer 2 Receiver war, also Wide Receiver war. Aber ja, dass der so einen Impact hat, hätte ich auch nicht gedacht. Oder er kann, vielleicht ist er halt derjenige, der am ehesten hier vertikal Erfolg hat. Weil ich glaube, McLaurin, das haben sie zumindest sehr gut verhindert, die Eagles in dem Matchup, dass der vertikal outside da gewinnt. Und dann hat Washington halt nicht wirklich Speed im Slot. Also sie haben halt allen voran natürlich Zach Ertz da, der jetzt wirklich keinen vertikalen Speed hat. Und auch sonst, die Spieler, die sie da im Slot reinbringen, sind jetzt eher wirkliche Underneath-Targets. Was ja gar nicht schlecht funktioniert für den Gameplan, den ich hier versuche zu entwerfen. Aber was ihnen halt keine Explosivität gibt. Und ich glaube, die kommt, wenn dann, von D'Ami Brown.
D'Ami Brown habe ich dann nach dem letzten Spiel mal nachgeguckt. Immerhin Top 10 Receiver damals gewesen vor dem Draft. Bei mir zumindest. Bei dir, glaube ich, ja, auch, wenn ich mich richtig
erinnere. Doch, war so Borderline Top 10 auf jeden Fall. Der war so ein vertikaler Receiver.
Das konnte er im College schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hatten die Commanders in beiden Regular-Season-Spielen das gleiche Problem wie viele andere Teams und wie auch die Rams letzte Woche, das Run-Game der Eagles zu verteidigen, die O-Line plus Saquon Barkley. Der hatte beide Male rund 150 Rushing Yards, hatte auch diverse Big Plays. Sprechen wir später noch mal drüber. Jalen Hurts, hast du ja schon gesagt, war dann im zweiten Spiel raus mit einer Concussion. Dann kam Kenny Pickett rein. Vorher, als Jalen Hurts noch auf dem Feld stand, konnten sie das Run-Game nicht so richtig stoppen. Auch das von Jalen Hurts nicht. Hatte da auch einige Plays. Und erst
der
als
hatte 41 Rushing Yards.
Ja, und da
und der musste
nicht lange gespielt.
Der musste beim zweiten Drive runter.
Da hatten sie wirklich Probleme mit. Und dann, als Pickett drin war, haben sie sich halt voll und ganz auf kurze Pässe und das Run-Game fokussiert. Und ja, dann kam da halt nicht mehr so wahnsinnig viel und dann konnte man das Run-Game auch etwas besser stoppen, weil es ja dann nur noch von den Running-Backs, die Gefahr von den Running-Backs ausging und halt eben nicht mehr vom Quarterback. Aber ich finde schon, dass die Devise eigentlich direkt die gleiche sein sollte. Ja, ja. Also ich würde als Defensive Coordinator sagen, ja, Jalen Hurts, dann schlag uns halt durch die Luft. Schlag uns durch die Luft, koste es, was es wolle. Und auch das wird schwierig, weil dass die Eagles dann auch mal over the top gehen können quasi, also hinter die letzte defensive Reihe sozusagen kommen können, mit allen voran AJ Brown. Das haben wir ja auch schon diverse Male gesehen in den letzten Wochen, aber vor allem auch in den letzten Jahren. Aber natürlich ist da dann auch die Chance größer, dass Jalen Hurts Fehler macht, dass er unnötige Sacks kassiert, wie wir es auch letzte Woche gesehen haben, dass er ungenaue Bälle wirft, dass man vielleicht auch mal einen Pick haben kann. Also ich würde hier wirklich Run-First-Defense denken und selbst das ist schwer. Und auch das haben wir zigmal gesehen. Du verteidigst dann irgendwie so 3 bis 4 Saquon Barkley Runs richtig gut, wenig Raumgewinn und denkst so, ja, okay. Ja, und der fünfte ist dann 50 Yard Big Play. Wie würdest du an die Sache rangehen? Wie haben die Commanders defensiv eine Chance hier zu bestehen?
Also ähnlicher Gedankengang. Ich würde einen Punkt noch reinbringen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Wie ist das Knie von Jalen Hurts?
Ja.
Also ist der bei 100%? Weil ich fand das früh im Spiel gegen die Rams auch gut, wie sie ihn als Runner direkt eingebunden haben. Und da fand ich, sah die Offense am ehesten rund aus. Und wir haben ja gerade gesagt, zweites Spiel gegen Washington, er spielt keine 2 Drives, sondern über 40 Rushing Yards. Also auch da war es ja offensichtlich ein klarer, wichtiger Teil des Gameplans. Wenn der fit ist, erwarte ich das hier auch wieder von den Eagles. Also nicht fit im Sinne von, er spielt, der wird spielen. Aber wenn er fit ist, so dass sie ihn auch wirklich 10, 12 Mal den Ball als Runner geben. Und dann eben die Frage, ja, wie sehr geht Washington All-In gegen den Run? Ich habe mir mal ihre Gameplans angeguckt, die letzten beiden Wochen, weil sie haben ja gegen 2 sehr gute Rushing-Offenses schon gespielt in den Playoffs. Tampa Bay, Detroit.
Ja.
Beides für mich Top 5 Run-Games, beides aber Run-Games, bei denen der Quarterback keine Rolle spielt. Gegen die Bucks haben sie es aggressiv gespielt, 27% Stackboxes, was sehr, sehr viel ist, vor allem auch gemessen daran, wie Washington sonst dieses Jahr spielt. Gegen Detroit, ganz anderes Bild. Nur 9% Stackboxes, das waren, ich glaube, 6 Snaps insgesamt, also wirklich nicht viel. Klar, der Spielverlauf war dann da auch anders, das hat dann sicher auch dazu geführt, dass sie vor allem in der zweiten Hälfte das anders gespielt haben, als sie sonst vielleicht gemacht hätten. Aber ich glaube schon, dass es die Idee hier auch sein muss. Und mit Blick eben darauf, dass Hurts als konstanter Passer struggelt, dass AJ Brown irgendwie auch nicht so ganz rund wirkt im Moment. Mhm. Und mit Blick darauf, dass du dir einen Marshawn Lattimore genau für dieses Matchup geholt hast. Da würde ich schon sagen, also wann, wenn nicht jetzt, dass du wirklich viel mit 8 in die Box gehst. Und das ist natürlich nicht so, dass du dann das Run-Game stoppst. Das darf man dann nicht so denken. Aber die Konstanz der Eagles im Run-Game, die droppt schon auch im Liga-Vergleich. Also Eagles, für mich, ich würde sagen, sind die zweitbeste Rushing-Offense in der NFL dieses Jahr nach Baltimore. Wenn man sie über Baltimore packt, kann ich damit auch leben. Ihre Konstanz gegen Stackboxes ist auf Platz 15. Also positive Playrate bei Runs gegen Stackboxes. Das ist ziemlich genau gleich auf mit den Patriots und knapp vor den Titans, mal so als grobe Einordnung. Das kann also schon ein probates Mittel sein, solange man sich eben zutraut, diese Receiver dann viel 1-gegen-1 zu covern. Das andere Problem habe ich mir auch genauso aufgeschrieben, wie das, was du gerade gesagt hast, was wir auch gegen die Rams gesehen haben, selbst wenn die Eagles ein okayes Spiel haben, was Rushing Success Rate angeht, ja, wenn dann halt wieder Barkley ein Big Play und Hurts ein Big Play hat am Boden, dann kann das ja eben reichen, dass Washington nie dieses Spiel da auf der Seite des Balls in den Griff bekommt.
Und da hat dann halt sowas wie die Success Rate, macht einen falschen Eindruck fast. Voll, wir haben ja auch drüber diskutiert, so ja, wenn man so auf die Advanced Stats schaut, dann sah das nach einem guten Spiel gegen den Run aus. Ja, aber es bringt dir halt nichts, wenn dann halt wenn dir da so ein, ich glaube, 68 Yards ja, Touchdown dann um die Ohren fliegt, dann kannst du noch so gut davor gewesen sein.
Ja.
In meinen Augen hast du dann den Run nicht gut verteidigt. Aber ich habe mir auch überlegt, ob ich nochmal Marshawn Lattimore als X-Faktor mit hier an den Start bringe. Habe ich dann mich dagegen entschieden.
Hätte man machen können,
Ist ja schon wie gegen Mike Evans, gegen die Bucks, wo ich ihn halt hatte als X-Faktor, weil es braucht eigentlich von ihm eine Top-Performance. Weil gerade, wie du es gesagt hast, wenn du den Fokus eben auf den Run legst und die Box vollpackst, dann musst du dahinter, dann muss die Secondary, dann müssen die Cornerbacks halt 1-gegen-1 gegen diese starken Receiver sich behaupten. Und ich meine, gegen Mike Evans hat es überhaupt nicht funktioniert und irgendwie haben die Commanders trotzdem gewonnen. Aber das wird, glaube ich, ja auch wieder ein entscheidender Faktor.
Ja, denke ich auch. Und man darf halt da auch echt nicht vergessen, also gerade in dem ersten Spiel, wie unfassbar dominant die Offensive Line der Eagles war gegen eine Commanders Front, die ich habe das gesagt vor 2 Wochen. Ich fand das wirklich beachtlich, wie gut die gegen Tampa Bay den Run verteidigt haben. Gegen Detroit war das ja nicht der Fall. Also Detroit konnte das Spiel mit dem Run-Game nicht so kontrollieren, wie wir es gedacht hatten. Aber das war ja mehr ein Produkt des Spielverlaufs und dass Detroit dann viel aufholen musste. Davor haben sie ja am Boden, vor allem mit Jahmyr Gibbs, mehr oder weniger gemacht, was sie wollten. Und da haben die Commanders auch die Line of Scrimmage relativ klar verloren, fand ich. Das sehe ich halt hier auch in dem Spiel. Zumal das ja für die Eagles, und da können wir jetzt vielleicht auf den generellen so ein bisschen Gameflow, Game-Strategie-Aspekt, es ist ja für die Eagles unfassbar wichtig, eben nicht diese Spielkontrolle zu verlieren, weil du eben nicht in eine Situation kommen willst, die auch nur ansatzweise so ist wie die, in der Detroit war, dass du der zweiten Hälfte irgendwie einem 10-Punkte-Rückstand hinterher rennst.
Wollen wir schon zu den X-Faktoren kommen?
Also ich wollte den Punkt noch mal kurz sagen, weil für mich ist es ein bisschen ähnlich wie das gegen Tampa Bay und Detroit, aber nicht gleich. Also die Ausgangslage für Washington. Natürlich sind sie ja auch der Außenseiter. Und sie haben eben, wie gesagt, gegen zwei der besten Rushing-Offenses in der NFL auch den beiden Runden davor schon gespielt. Die Eagles sind halt noch mal stärker. Was die Commanders in den beiden Spielen gemacht haben, war, und was sie geschafft haben, war, dass sie ihre Underdog-Rolle komplett angenommen haben und der ganze Gameplan eben darauf ausgerichtet war. Das heißt, eben aggressiv sein bei Fourth Down, in der Red Zone auf Touchdowns statt Field Goals gehen, Possessions wichtiger als Field Position und idealerweise dann so dafür sorgen, dass der Gegner deutlich weniger Possessions kriegt, als es normalerweise der Fall wäre. Und dass dann eben diese einzelnen Fehler, die vielleicht beim Gegner passieren, umso gravierender sind. Und ich glaube, das wird hier auch der grundlegende Plan sein, mit dem Zusatz, dass es hier noch mal viel schwieriger wird, weil die Eagles zum einen ein stärkeres Run-Game haben als die beiden bisherigen Gegner und vor allem eben eine richtig gute Defense. Und deswegen, gegen Tampa Bay ist es perfekt aufgegangen. Die Bucks hatten 7 Drives in diesem Spiel, das ist extrem wenig. Und dann waren eben die 2 Drives, die Bucks halt irgendwie verdödelt haben in dem Spiel, die haben halt dann schon gereicht letztlich. Detroit hat 11, aber eben 5 davon wären sie mit 2 Scores oder mehr hinten lagen. Und nur 4 Drives in der zweiten Hälfte. das ist das Spiel, das Washington hier jetzt nochmal ein drittes Mal kreieren muss. In Führung gehen, vielleicht den einen Turnover defensiv holen und Philadelphia in der zweiten Hälfte in das zwingen, was die Eagles am allerwenigsten wollen, nämlich ins Dropback-Passing-Game.
Was ich ganz lustig finde, ist, wenn man sich anschaut, welche Teams haben die meiste, den meisten Ballbesitz, also Average Time of Possession. Mhm. Die drei Teams, die da ganz vorne sind in der Saison, welche sind das?
Philadelphia, sicher.
Das ist Platz 1, ja.
Baltimore, würde ich sagen.
Nein.
Nein?
Denk mal, überleg mal, warum ich diese Frage stellen könnte zum jetzigen Zeitpunkt.
Ist es Washington?
Nee, Washington ist Platz 7, aber du bist auf dem richtigen Weg.
Okay, dann nehme ich diese ganzen, diese Quick Game Offenses, die in der AFC, über die wir gleich reden.
Nein, Adrian. Dann, es sind
keine Ahnung.
Die Eagles, die Lions ja. und die Bucks.
Ach so, okay.
Was
okay.
haben die gemeinsam? Ja, das sind die Playoff-Gegner der Commanders. Und wie gesagt, Lions und Bucks auf 2 und 3 über die komplette Saison gesehen und Washington hatte mehr den Ball und hat diese endlos langen Drives kreiert und dann damit quasi den Teams eine große Stärke genommen, nämlich selber so lange den Ball halten zu können. Aber dafür musst du halt auch diese langen Drives krönen. Da musst du ja dann die Punkte machen, weil wenn du nur einen langen Drive hast und dann am Ende in der Red Zone beim vierten Versuch scheiterst, dann bringt dir das gar nichts, weil dann können die anderen ihre Stärke ausspielen und auch lange den Ball haben. Jetzt komme ich aber zu X-Faktoren. Mhm. Oder zu meinem X-Faktor. Also Jaden Daniels werden wir beide nicht.
Es ist Jaden Daniels für dieses Spiel.
Es kann nur Jaden Daniels sein,
aber wir haben uns beide einen anderen Loch.
Ja, genau, weil das ist natürlich offensichtlich. Wenn Jaden Daniels kein gutes Spiel hat, dann werden die Commanders nicht gewinnen.
Nein, das ist also, auf keinen Fall.
Andersrum kann man sagen, wenn Jalen Hurts kein gutes Spiel hat, kann es trotzdem sein, dass die Eagles gewinnen.
Ja.
Deswegen, also Jaden Daniels natürlich ganz klar der X-Faktor. Ich habe mir noch mal die Big Plays von Saquon Barkley angeschaut, jetzt gegen die Rams vor allem, aber auch noch mal die paar Big Plays, die er in Woche 16 hatte. Vor allem hatte er da, wie gesagt, diesen 68-Yard-Touchdown. Weil, wie ich ja eben schon, oder wie wir beide gesagt haben, es sind ja diese Big Plays. Wenn Barkley dieses Gap bekommt, dann war er so oft einfach gone, dann war er weg. Der 30 Runs diese Saison über 15 Yards.
Das ist crazy.
Derrick Henry hat sogar noch eine bessere Quote, was das angeht. Also der hat weniger, weil da wurden die Playoffs noch mit dazugenommen, der hat weniger Runs und trotzdem auch 30 Runs über 15 Yards. Und Jahmyr Gibbs hält da auch noch mit. Aber die drei sind weit, weit vor allen anderen. Mhm. Wenn man jetzt aber versucht, die Box eng zu machen, voll zu machen und den Run zu stoppen, dann wirst du trotzdem nicht immer verhindern können, dass da mal ein Gap aufgeblockt wird bei der Qualität, die die Eagles da einfach haben. Nicht nur in der Offensive Line, sondern als ich mir diese Big Plays angeschaut habe, waren es ja auch ganz oft die Receiver, die dann halt im Second Level was freigeblockt haben. Und das Problem bei diesen Big Plays war ganz oft sehr ähnlich. Oder sagen wir, das gleiche Problem war es immer, denn es waren ganz oft die Safeties bei diesen Run Plays, die es halt dann nicht geschafft haben, so als letzte Instanz, so als der doppelte Boden, die Safety-Option, da das Play zu stoppen. Weil entweder wurden sie super einfach aus dem Spiel geblockt, eben durch zum Beispiel Eagles Receiver, AJ Brown hat da mehrfach richtig gute Blocks gesetzt, oder sie haben den völlig falschen Winkel gewählt, haben zu lange gebraucht, um sich zu committen. Und dann waren sie ganz oft zu spät oder halt durch den falschen Winkel das Tackle verpasst. Und deshalb müssen die Safeties im Run-Game liefern. Und deshalb sind die beiden Safeties und eigentlich egal, wer auf dem Feld steht, also es kann ja auch mal sein, dass da ein bisschen rotiert wird. Aber das ist mein X-Faktor. Also Jeremy Chinn, Strong Safety, der Commanders, sah in Woche 16 nicht unbedingt gut aus, gerade bei dem ganz langen Play. Das war eben so eins, wo AJ Brown ihn ganz easy mit einem leichten Check komplett aus dem Spiel nimmt und die Tür aufgeht. Bei den Rams letzte Woche waren es die Free Safeties vor allem, die da oft, also die wurden nicht mal geblockt und sie konnten trotzdem das Tackling nicht machen. Und deswegen Quan Martin und Jeremy Chinn bei den Commanders sind die X-Faktoren, die müssen höllisch aufpassen, keine falschen Winkel nehmen, nicht zögern, aber auch nicht zu sehr committen, was auch dann ein Problem werden kann, weil sie dann zu leicht aus dem Weg zu blocken sind. Also da musst du, die beiden müssen wirklich ein blitzsauberes Spiel abliefern gegen den Run, gegen Saquon Barkley, damit du eben die Big Plays zumindest mal limitieren kannst.
Ja, finde ich sehr gut. Ich glaube, da ist dir dieser eine Run auch ins Gedächtnis gebrannt worden letzte Woche. Wir hatten, glaube ich, sogar kurz.
Es war aber nicht nur der eine. Wir haben drüber gesprochen.
Es war nicht nur der eine. Nee,
aber beide, also wenn man, es waren, glaube ich, mehr als zwei, aber es gab ja die zwei langen Touchdowns, einmal relativ früh im Spiel und dann den ganz am Schluss. Und es waren beides, beide Male Free Safeties, die einfach, also die hätten das Play machen können. Ja. Die waren unblocked.
Oder zumindest es viel schwieriger machen können und irgendwie ihn in die Mitte zurückpushen und da irgendwie halt gucken, dass wer anders das Tackle macht. Ja, also.
Und es gab auch noch dann ein paar Plays, wo auch die Safeties wirklich easy, viel zu einfach aus dem Weg geräumt wurden. Aber gerade bei diesen beiden langen Touchdowns waren es die Safeties, die einfach den falschen Winkel genommen haben. Saquon Barkley hatte da gar keine große Mühe dran, vorbeizukommen. Und das darf den Commanders halt nicht passieren.
Ja, finde ich gut. Wir haben beide X-Faktoren, die, glaube ich, irgendwo auch logisch sind in dem, was wir jetzt hier die letzten, weiß gar nicht, halbe Stunde besprochen haben. Ich habe ja gesagt, meine Idee für einen offensiven Gameplan der Commanders ist, dass sie das Feld in die Breite ziehen, den Ball schnell verteilen, viel underneath werfen, gucken, wo sie dann die einzelnen Shots kriegen, aber vor allem Daniels klare Reads 1 gegen 1 underneath geben und ihn dadurch in die Scrambles kommen lassen. Washington hat jetzt kein, sagen wir mal, kein Receiver-Überangebot. McLaurin haben wir viel drüber geredet. Ja, der, ich fände es gut, wenn sie noch mehr ins Slot packen würden, wenn sie ihn da diese kurzen Inbreaker laufen lassen würden von innen, dass er ein schnelles Target sein kann. Mein X-Faktor ist aber Austin Eckler für dieses Spiel. Und Austin Eckler war in den Playoffs ein überraschender Faktor. Er hatte 41 Receiving Yards letzte Woche in Woche 11, also das erste Spiel gegen die Eagles. 9 Targets, 8 Catches, 89 Receiving Yards. Alles Season Highs für ihn. Woche 16 hat er verletzt gefehlt. In der Idee, dass Washington hier viel Spread geht und den Ball konstant eben mit vielen Completions bewegen muss. Klar, Zach Ertz ist da super wichtig, aber Eckler könnte vielleicht derjenige sein, gerade mit einem Backup-Linebacker bei den Eagles drauf, der hier wieder eine sehr, sehr hohe Volume kriegt und der dann, da erwarte ich keine 30-Yard-Plays, aber der bei 2. und 6 converted, bei 3. und 4 converted, der über die Mitte offen ist und Daniels eben ein paar einfache Completions gibt.
Ja. Ja, also Eckler die letzten Wochen, wir haben vor der Saison über ihn gelacht. Auch das habe ich in der Folge noch mal gehört, nach dieser vermurksten Saison. Aber die letzten Wochen, vor allem die letzten Wochen, wirklich noch mal, ja, sich positiv, wie soll man sagen, positiv entwickelt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wirklich Impact gehabt.
Ja.
Ändert aber nichts daran, dass die Eagles mit 6 Punkten favorisiert werden, zu Hause, logischerweise. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich letzte Woche nicht einfach aus Prinzip auf die Commanders getippt habe.
Ja.
Ich muss jetzt all the way gehen. Die Commanders,
Die
Commanders sorgen für die dritte Überraschung, den dritten Außenseiter-Sieg. Und Jaden Daniels wird der erste Rookie-Quarterback in einem Super Bowl. Rooting for Greatness. Sportgeschichte, das ist das, wonach ich mich sehne.
Hey, sehr gut. Also, es gibt natürlich einen Case. Wir haben jetzt gesehen, wie sie zweimal als Underdog gewonnen haben. In meinen Augen haben sie den klaren Quarterback-Vorteil in diesem Matchup. Ich glaube aber, dass es hier
letzte
endet
Woche einfach auch.
Letzte Woche, ja, würde ich sagen auch. Ich glaube, dass es hier endet einfach, weil das erste Spiel gegen Tampa Bay haben sie sehr gut so gestalten können, wie sie das genau, glaube ich, genau geplant hatten. Viele lange Drives, wenige Possessions. Und dann scoren wir, zwingen den Gegner dazu, vielleicht diese 2, 3 Fehler zu machen und das reicht uns. Mhm. Gegen Detroit letzte Woche waren es die 2 Turnover von Jared Goff. Beziehungsweise die 3 Turnover von Jared Goff in der ersten Hälfte. Wenn die nicht passieren, kriegen sie es, glaube ich, nie in diese Spielverlaufrichtung geschoben. Und weil die Lions halt defensiv komplett zusammengebrochen sind, konnten sie selber scoren. Das wird hier, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, dass Washington das Spiel eng macht. Ich glaube nicht, dass das jetzt so Blowout-mäßig die Eagles da drüber walzen. Weil dafür bin ich einfach bei der Eagles Offense und vor allem eben dem Passing-Game deutlich zu skeptisch. Auch eben jetzt gemessen an dem, was wir in den Playoffs gesehen haben von denen. Ich glaube aber, die Gesamtqualität und vor allem halt die Defense plus Offensive Line ist too much für Washington.
Dir ist aber bewusst, dass die Turnover-Worthy-Play-Rate von Jalen Hurts minimal höher ist als die von Jared Goff, oder?
Ich glaube auch, dass es durchaus sein kann, dass Hurts dir einwirft. Aber ich sage auch, in den letzten Wochen fand ich Hurts ja fast als Passer teilweise zu vorsichtig. Also hat er jetzt letzte Woche diesen einen, den er in Double Coverage wirft, zu AJ Brown. Da hatten wir am Montag auch drüber gesprochen, wo er Glück hatte, dass es keine Interception ist. Aber ansonsten ist ja sein Spiel als Passer extrem auf Sicherheit bedacht. Und ich glaube, das wird hier noch mehr der Fokus sein, weil die Eagles wahrscheinlich sagen werden und vielleicht zu Recht sagen werden, wenn wir keine Fehler machen, wenn wir denen keine Turnover geben, dann gewinnen wir das Spiel. Und ich denke, so wird Hurts ja auch spielen. Und deswegen glaube ich, ich glaube nicht, dass sie ja halt diese Turnover so kriegen, wie sie es gegen Detroit gekriegt haben.
Gibt nicht viele Quarterbacks, die mehr den Ball gefumbelt haben als Jalen Hurts dieses Jahr.
Das stimmt, ja. Fumbeln bei der Rushing-Volume kann auch immer passieren.
Ich calle 2 Turnover von Jalen Hurts, ein Fumble, eine Interception.
Mhm.
Und das reicht.
Sie 2 Turnover kriegen, Washington, dann haben sie dann. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, du hast in die Zukunft geguckt, du hast den Boxscore von den Turnovern gesehen und die Commanders gewinnen 2-0, die Turnover-Battle, dann würde ich, glaube ich, auch Washington nehmen.
Ja, gut, dann wissen wir ja, was passieren muss, damit mein Tipp richtig sein wird und die Commanders Geschichte schreiben. Geschichte schreiben können auch die Kansas City Chiefs. Die spielen um 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag gegen die Buffalo Bills. Ein NFL-Playoff-Classic der letzten Jahre. Die Rivalität der letzten Jahre, mehr oder weniger. Die einen sind es gewohnt, hier besprochen zu werden in dieser Folge. Warte mal, wenn ich 7 Jahre, nee, 1-2 Jahre dürften wir auch über andere Teams gesprochen haben. Aber 7-mal in Folge.
Ich glaube nicht, oder?
2-9. Ach nee, wir haben ja nach
der 18er Saison müsste ja die erste Mahomes Starter-Saison. Und die waren immer im Championship-Game.
Weil wir 2018 nach der Postseason mit unserem Podcast gestartet haben, korrekt?
Genau, ja, genau.
Dann haben wir jedes Jahr hier in dieser Folge über die Chiefs gesprochen.
Ich glaube, ja, müsste so sein, ja.
7-mal in Folge. Nur 2-mal haben die Chiefs das Conference-Championship-Game in diesem Zeitraum verloren. Wenn sie es nächstes Jahr auch noch schaffen, haben sie übrigens diesen Patriots-Rekord eingestellt mit 8-mal in Folge. Ja, und ich habe es gesagt, die können hier Geschichte schreiben. Sie können nach wie vor zum 3. Mal in Folge den Super Bowl holen und das hat auch noch niemand geschafft. Sie sind es auch gleichzeitig gewohnt, gegen die Bills in den Playoffs zu gewinnen. Und für die Bills wiederum ist das der Angstgegner. Die vergangenen 4 Jahre, so ist es richtig formuliert, sind die Bills 3-mal an den Chiefs in den Playoffs gescheitert. 2020 Conference Championship Game das war Prime Mahomes Kelce Hill. Dann 2021 dieses absolut legendäre Divisional Round Game, was in die Overtime ging. Die Bills 13 Sekunden vor Ende in Führung gegangen sind und trotzdem verloren haben. 2023 das einzige Mal dann nicht im Arrowhead, sondern zu Hause in Buffalo. Aber gleiches Resultat. Die Bills gewinnen einfach nicht in den Playoffs gegen die Chiefs. Und jetzt kann man sagen, ja, aber guck doch mal, die haben das Regular-Season-Spiel gewonnen gegen die Chiefs. 30-21. Dazu kann ich sagen, ja, das war in Buffalo. Und zum anderen, die Bills gewinnen eigentlich immer gegen die Chiefs in der Regular-Season. Die letzten 4 Duelle, um genau zu sein. Aber es hat leider überhaupt nichts zu bedeuten. Ah, wo fangen wir da an? Ich finde, was man schon sagen kann, ist, die Bills wirkten selten so stark und gleichzeitig die Chiefs so schlagbar in den Playoffs. Weil die Chiefs haben sich auch gegen die Texans schwer getan. In Woche 11, als die beiden gegeneinander gespielt haben, hatte man die gleichen Probleme eigentlich wie vergangene Woche und wie über große Teile der Saison. Die Protection, vor allem über die Außen, die Tackles, die Offensive Tackles waren ein Problem. Wir haben über diese Thematik ja mehrfach gesprochen, vor allem auf der linken Seite. Joe Tooney hilft da seit ein paar Wochen aus. Letzte Woche gar nicht gut ausgesehen, hat man gesehen, dass es eigentlich ein richtig guter Guard, aber kein Tackle ist. Vielleicht stellt man es diese Woche wieder um. Gleichzeitig Jawan Taylor auf der anderen Seite hatte genauso Probleme und auch in Woche 11 schon Probleme gehabt. Mahomes hat in diesem Woche 11 Matchup 2 Interceptions geworfen, als er Druck bekommen hat. Als er Druck bekommen hat, hat er 1,7 Yards pro Pass nur. Mhm. 4 Bälle insgesamt nur angebracht gegen Pressure. Dabei wurde er kaum geblitzt. Das Gleiche haben wir letzte Woche gesehen. Die Texans haben kaum geblitzt, trotzdem viel Druck kreiert. Greg Rousseau hat ein starkes Spiel damals. Ed Oliver ist gut in Form. das muss der Weg sein der Bills, die Offensive Line der Chiefs dominieren oder das Duell an der Line dominieren, weil dahinter könnte man sogar auch dezimiert nur antreten.
Ja, und es gibt für mich auf der Seite des Balls, also Chiefs Offense gegen Bills Defense, gibt es für mich bei beiden Teams die potenziellen Situationen, Personalien, die am Ende den negativen Unterschied ausmachen könnten. Also die dieses Spiel kosten könnten. Und bei den Chiefs ist es die Offensive Line, klar. Allen voran Left Tackle. Sie hatten sich ja jetzt gegen Houston dafür entschieden, bei Joe Tooney zu bleiben. Humphreys ist wieder fit. Sie haben auch im Training rotiert auf Left Tackle. Wir wissen noch gar nicht, wie sie es diese Woche machen. Ich habe jetzt extra noch mal eine Stunde, bevor wir hier aufgenommen haben, geguckt. Ich habe keine Aussage oder sowas gefunden von Andy Reid. Wahrscheinlich werden sie das auch erst sehr spät machen. Und Tooney hatte Probleme in Pass Protection gegen die Texans. Jetzt, die Bills haben nicht den Edge Rush, den Houston hat. Aber Rousseau und Von Miller können dir schon auch Probleme bereiten. Gerade eben in diesem Matchup. Rousseau gegen Tooney mag ich für Buffalo. Und Von Miller auf der anderen Seite gegen Javon Taylor mag ich auch eher für Buffalo. Du hast die Zahl ja gerade schon gesagt. Mahomes in dem Spiel gegen die Bills in der Regular Season stand relativ viel unter Druck. Nicht viel Production rausgekommen. Ich fand's da auffällig, das war auch viel Coverage-Pressure mit dabei. Also bei den Pressure-Dropbacks hat Mahomes den Ball im Schnitt über 4,5 Sekunden lang gehalten. Mhm. Also extrem lang. Und das war auch aufs ganze Spiel gesehen. Also nicht nur Pressure-Dropbacks, sondern insgesamt. Das war das Spiel, in dem Mahomes den Ball im Schnitt am längsten gehalten hat, auf die ganze Saison gesehen. Und das jetzt nicht, weil er so oft irgendwie tief gegangen wäre oder sowas, sondern die Bills haben das einfach sehr, sehr gut in Coverage gespielt. Das ist für sie defensiv. Und Matchup-technisch ist das viel mehr ihre Komfortzone als die Ravens beispielsweise offensiv. Mit ihrem Run-Game, mit ihrer schweren Offense. Das heißt, die Bills konnten in ihrem bevorzugten, leichteren Personal sein. Sie haben ihre Zone-Coverages gespielt, sie haben viel nach vorne verteidigt. Und die Chiefs haben nicht viel Separation kreiert. Kelce war überhaupt kein Faktor in dem Spiel. Der hatte 2 Catches für 8 Yards. Gleichzeitig ist Kelce aber das Stichwort für die Position, die mir eben bei den Bills am meisten Bauchschmerzen macht. Und das sind die Safeties hier in dem Spiel. Das ist sowieso keine Stärke jetzt. Es war ja lange eine große Stärke für die Bills. Dann wurden Poyer und Hyde älter, haben sie sich irgendwann von denen getrennt und sind jetzt mit einem neuen Safety-Duo an den Start gegangen. Also jetzt qualitativ eh keine Stärke. Und zusätzlich dazu könnte jetzt Taylor Rapp ausfallen diese Woche. Der hat sich ja gegen die Ravens da an der Hüfte verletzt, musste vom Platz gefahren werden. Offiziell Day-to-Day, hat McDermott gesagt. Das heißt, wir könnten aber den Nummer 3 Safety einer sowieso schon nicht so starken Safety-Gruppe bekommen. Gegen ein Team, das im Passing-Game vor allem 2 Sachen hier machen will, glaube ich. Kelce über die Mitte arbeiten lassen und Screens zu Xavier Worthy werfen. Und für beides ist Kommunikation, Safety-Play super wichtig. Zusätzlich dazu, dass die Bills Mahomes kein klares Bild geben dürfen. Das heißt, da muss auch viel, was sie auch machen wollen, nach dem Snap rotiert werden. Viel Kommunikation auf dem Safety-Level ist da erforderlich. Und das, ja, wenn dann halt da ein Starter fehlt, das kann halt schon echt, echt kritisch werden. Die andere Personalie, auf die du wahrscheinlich angespielt hast, ist Christian Benford. Mhm. Einer ihrer Starting-Cornerbacks, der ist angeschlagen, ist im Concussion-Protokoll. Der könnte auch ausfallen. Das würde das Matchup für einen, vielleicht einen Marquise Brown, vielleicht für einen DeAndre Hopkins ein bisschen leichter machen. Vielleicht kriegst du da irgendwie einen Shot hin. Ich habe mich dann gefragt, je länger ich das Matchup auf der Seite vorbereitet hat, ob wir, nachdem wir die Bills jetzt gegen Baltimore aggressiver gesehen haben, als wir das von ihnen gewohnt sind, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Man-Coverage hier bekommen, gerade wenn sie auf Safety ein bisschen simpler eventuell denken und spielen müssen. Ob sie versuchen, Rasul Douglas gegen Hopkins zu stellen, sie haben einen guten Slot-Corner, dann wäre Matt Milano wahrscheinlich der Schlüsselspieler, weil der müsste dann auf Travis Kelce covern.
Ja, Travis Kelce habe ich mir auch nochmal fett markiert hier. Wir haben ja letzte Woche halt Vintage Kelce gesehen.
Ja.
Das darf dir halt nicht passieren, wie bei den Texans, wie oft er da völlig allein gelassen irgendwie in der Secondary rumgetanzt ist. Aber wie du schon gesagt hast, sie haben es in Woche 11 ja geschafft, also
ja.
Kaum Impact gehabt.
Ja, ich frage mich halt, ob sie, also ihr Gameplan in Woche 11 hat super funktioniert und wie gesagt, das war sehr in ihrer Komfortzone. Ob sie jetzt eventuell sagen, zum einen durch eine potenzielle Safety-Verletzung, generell vielleicht eine angeschlagene Secondary, ob sie sagen, wir müssen ein bisschen simpler sein deswegen, oder ob sie vielleicht auch sagen, wir haben jetzt Mahomes eine Sache gezeigt, wir können jetzt nicht 2 Monate später das Gleiche wieder machen, sondern wir müssen Dinge ändern. Und das hätte ich wahrscheinlich vor 8 Tagen noch anders beantwortet, aber zu sehen, wie sie sich gegen Baltimore sehr Matchup-spezifisch eingestellt haben, gibt mir so ein bisschen Hoffnung aus Bildsicht, dass sie vielleicht dann hier auch einen anderen, wenn sie es müssen oder wenn sie denken, es ist notwendig, einen anderen defensiven Gameplan auspacken.
Die Chiefs Defense hingegen fand ich überzeugend die letzten Wochen. Jetzt mal Woche 18 vielleicht ausgeklammert. Haben mir auch gegen die Texans gut gefallen. Wir haben über Chris Jones gesprochen als Defensive End, der richtig stark aussah. Mhm. George Karlaftis haben wir, glaube ich, nicht angesprochen, der aber on fire war vergangene Woche mit 8 Pressures, 3 Sacks. Aber anders als letzte Woche haben sie hier halt auch einen ernstzunehmenden Gegner, was die Line betrifft. Also die Bills O-Line lässt deutlich weniger zu. Und wenn Josh Allen Druck hat, dann ist er richtig gut, vor allem diese Saison. Also der Typ hat gegen Druck eine Big-Time-Throw-Rate von über 11%. Nur mal so zum Vergleich. Also das ist Platz 1 in der Liga mit Abstand. Bryce Young spannenderweise auf 2 und Joe Burrow auf 3, die ungefähr gleich sind, bei unter 9%. Josh Allen steht da weit über allen anderen. Und das sind ja nur die Throws. Wir wissen auch, dass Josh Allen, wenn er Druck bekommt, dann auch gerne mal selber läuft. Wenn die Chiefs an der Line keinen Zugriff bekommen, dann wird es dahinter Möglichkeiten geben. Mehr als letzte Woche, wo quasi nur Khalil Shakir und die Running Backs im Passing Game eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, das wird witterungsbedingt auch ein etwas anderes Spiel. Ich habe mal geschaut, also es wird zwar kalt, aber jetzt nicht absurd kalt, so wie vergangenes Wochenende. Und in Woche 11 in diesem Matchup, da haben 4 Bills Passcatcher 40 oder mehr Receiving Yards gehabt. Mhm. 4 Passcatcher hatten 6 oder mehr Targets. Also, wenn die Chiefs hier nicht Druck machen können oder dann halt eben auch nicht Druck mit entsprechendem Impact, dann wird man dahinter, gerade gegen so quirlige Leute wie Khalil Shakir oder auch James Cook, Ty Johnson und so weiter, wieder Probleme bekommen, oder nicht?
Ja, und das war der Motor ja in dem ersten Spiel. Also es war ja nicht das Run-Game, was wir eigentlich bei den Bills oft sehen, jetzt auch in den Playoffs gesehen haben, dass sie wirklich am Boden auch Spiele kontrollieren können. Das war nicht der Fall. Es war das Underneath-Passing-Game. Allen war 13 von 18 bei Underneath-Pässen und er hat 9 Pässe noch dazu geworfen, die nicht über die Line of Scrimmage geflogen sind, für über 5,5 Yards im Schnitt. Und dann hatten sie halt diese 2-3 Chunk-Plays durch die Luft. Amari Cooper hatte, glaube ich, 2 tiefe Catches in dem Spiel. Ich glaube, hier, du hast einen Namen gerade gesagt, findet ein extrem wichtiges, vielleicht das entscheidende Matchup auf der Seite des Balls statt. Und das ist eben Khalil Shakir. Wenn die Bills wieder sehr über das Quick Game kommen wollen, ist Shakir unfassbar wichtig. Der war der Top-Receiver in dem Spiel in Woche 11. Der hatte 11 Targets, 5 mehr als jeder andere Bills-Receiver, 8 Catches, 70 Yards, 4 First Downs, fast alles aus dem Slot gebracht. Das war Production vor allem gegen viel Zone-Coverage der Chiefs. Mhm. Also, wenn ihr euch anguckt, auch gegen wen er die Bälle gefangen hat, wie die Chiefs es gespielt haben. Ja, von allem war es dabei. Mal ein Linebacker, mal Safeties, ne? Irgendwie alles mal durch die Bank weg. Der große Unterschied aus Chiefs Sicht für das Matchup jetzt am Sonntag, in dem Spiel in Woche 11, Trent McDuffie hat 73 Snaps gespielt, 58 davon auf Outside Corner. Jetzt ist Jalen Watson wieder mit dabei. Da hatten wir vor dem Texans-Spiel drüber gesprochen. Der hatte gegen Houston sein Comeback nach, ich glaube, gute 10 Wochen war der raus. Das ist ein großer Outside-Corner, Jalen Watson. Der spielt nicht in. Also ich habe mal geguckt, Watson ist seit 22 in der NFL. Ja, bei den Chiefs hat 1508 Snaps auf Outside-Corner, 48 im Slot. Also der spielt nicht in. Ihn zurückzuhaben, gibt den Chiefs aber, glaube ich, mehr Freiheiten, um McDuffie herumzubewegen, wenn sie das wollen. Das haben sie gegen Houston nicht gemacht, was auch Sinn ergibt, weil der gefährlichste Receiver der Texans ist Nico Collins und der spielt in erster Linie draußen. Mhm. Gegen die Bills hier in diesem Rematch gehe ich davon aus, dass die Chiefs zum einen jetzt, wo sie ihre Cornerbacks haben, deutlich mehr Man-Coverage spielen werden als in Woche 11. Da haben sie es für ihre Verhältnisse relativ wenig gemacht. Und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass McDuffie deutlich mehr innen spielt, um Shakir auszuschalten. Wir wissen, dass McDuffie das kann, dass er im Slot spielen kann. Hat er ja am Anfang seiner Karriere auch viel gemacht. Ist ein super agiler Spieler da auch innen. Und Shakir war dieser Spieler, dieser wichtige, dieser Chain-Mover, der Drives am Leben hält. Das war ja nicht nur gegen die Bills, gegen die Chiefs in Woche 11. Das war ja regelmäßig dieses Jahr. Das war ja letzte Woche gegen die Ravens. Der hatte mehr als doppelt so viele Targets wie jeder andere Bills-Spieler individuell. Über 60 Receiving Yards, kein anderer Bills-Spieler hatte über 20. Der ist ein Schlüsselspieler für Buffalo, vor allem, wenn sie den Ball nicht gut laufen können. Und meine Vermutung ist, dass Kansas City in dieses Spiel geht und sagt, wir spielen einigermaßen die Box aggressiv. Wir haben den Run gut gestoppt letztes Mal, das war nicht das Problem. jetzt haben wir unsere Cornerbacks, jetzt spielen wir Man-Coverage und unseren besten Corner stellen wir auf den Spieler, der dieser Offense-Drives am Leben hält. Und das ist Khalil Shakir.
Ist das dein X-Faktor-Matchup auch?
Ich habe dann was anderes genommen, weil ich habe es so ein bisschen strukturiert und hatte das erst relativ weit unten in meinem Rundown und erst weiter hinten. Aber je mehr ich drüber geschrieben habe, desto mehr war es für mich so, okay, das müssen wir eigentlich in der Offense besprechen, weil das ist für mich quasi das Nummer 1 Thema. Ich habe dann ein anderes genommen. Aber vom Matchup her würde ich sagen, ist das das, worauf ich am meisten schaue.
Ja, ich habe noch einen zweiten Part, also Khalil Shakir ist natürlich der logische X-Faktor, wenn wir auf die Passcatcher schauen, können wir gleich drüber sprechen. Aber du hast es ja selber schon gesagt, also häufig war bei den Bills ja das Run-Game, die kurzen Pässe auch auf die Running Backs, das, womit man eben die Plays, die Drives verlängert hat und viel Impact hatte, viel Raumgewinn erzielen konnte. Glaubst du, das wird jetzt wieder so wie im Hinspiel oder sehen wir wieder die Bills, die das vor allem versuchen, am Boden zu kontrollieren? Also letzte Woche, glaube ich, auch schon wetterbedingt einfach den Pass mehr oder weniger ignoriert über weite Strecken. Glaubst du, der Run wird dieses Mal eine größere Rolle spielen oder wie siehst du das?
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil Kansas City das eben letztes Mal auch so gut weggenommen hat. Und das Einzige, was ja funktioniert hat, war das Quarterback-Run-Game. Was ich sagen würde, ist Spencer Brown, der Right-Tackle für Buffalo. Die haben ja zwei sehr gute Tackles. Der Right-Tackle hat nicht gespielt in dem Spiel. Was vielleicht auch wichtig ist, eben gerade bei Passing-Downs, Chris Jones hier auf Edge zu ziehen. Das werden die Chiefs sicher auch versuchen. Aber es wird wahrscheinlich nicht den Impact haben, den es jetzt gegen Houston dann hatte, wo du gegen einen Rookie-Right-Tackle stehst. Ich sag's mal so, ich denke, dass Buffalo den Ball wahrscheinlich ein bisschen besser laufen wird als in Woche 11, weil das war ja gar nichts, außer dem Quarterback-Run-Game. Ich glaube aber nicht, dass sie darüber so das Spiel kontrollieren können. Weil die Chiefs einfach echt gut darin sind, defensiv so in diesen so Matchups zu gewinnen. Also zu sagen, okay, was machen die gut? Was nehmen wir ihnen weg? Und meine Vermutung ist, das Run-Game, sie haben sehr viel Physis in der Front, also auch wenn Buffalo heavy wird, was sie ja machen wollen, dass sie dann, da haben sie an sich, finde ich, das matcht ganz gut aus Chiefs Sicht defensiv, obwohl die Bills eine gute O-Line haben, obwohl die Bills den Ball das ganze Jahr aber schon gut laufen. Haben sie in Woche 11 auch versucht, eben dich mit zwei, mit drei Titans teilweise aufs Feld zu gehen. Fullback machen sie ja eh teilweise, den sechsten Offensive Lineman machen sie eh teilweise. Die Chiefs waren relativ unbeeindruckt davon. Also die Chiefs haben ihre Nickel, teilweise Dime-Personnel-Sets gespielt. Und ich vermute halt auch gerade zwei und drei Titans-Sets bei den Bills nehmen Defenses nicht unbedingt als so heavy wahr, weil einfach Dalton Kincaid und Dawson Knox jetzt beide keine, jetzt nicht die gefürchteten Blocker sind, sagen wir es mal so. Und die Chiefs konnten das, obwohl sie jetzt nicht heavy Personnel unbedingt immer mit heavy Defense Personnel gematcht haben, gut verteidigen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Deswegen, ich glaube, es wird wahrscheinlich wieder viel Quarterback-Run-Game sein, Josh Allen. Ich glaube nicht, dass das Run-Game so dieser Rhythmus unbedingt sein wird. Und dann ist halt die Frage, wenn die Chiefs es dann noch schaffen, Shakir einigermaßen wegzunehmen, dann glaube ich, wird es für Buffalo offensiv potenziell tricky.
Ich habe eben schon angedeutet, dass ich auf ein anderes Duell sozusagen schaue oder auf einen Spieler speziell. Wenn du keinen Druck oder wenig entscheidenden Druck auf Allen bekommst, dann finde ich schon, dass man auch abgesehen von Shakir die Playmaker hatte. Ich habe überlegt, ob ich einen Case finde für einen der Outside-Receiver, die ja jetzt vergangene Woche zum Beispiel quasi keine Rolle gespielt haben. Keon Coleman, Mary Cooper. Dass einer von denen vielleicht ein gutes Spiel haben könnte. Aber dann ist mir eine Sache aufgefallen. Und ich habe ja eben schon gesagt, in dem Regular-Season-Matchup hatte man vier Pass-Catcher bei den Bills mit sechs oder mehr Targets. Wer war nicht dabei? Dalton Kincaid. Der hat nämlich gar nicht gespielt. Die Nummer zwei in Targets und Catches bei den Bills hat in diesem Spiel nicht gespielt. Einer der besseren Receiving Tight Ends der Liga, oder sagen wir mal so, einer, der vor allem darin sehr gut ist, wenn fit. Bisher auch in den Playoffs gar nicht so der Faktor gewesen, aber das haben wir ja schon gesagt, weil das Passing Game jetzt auch nicht immer unbedingt, zumindest in der Quantität nicht der Faktor war, außer was Shakir betrifft. Welche Defense lässt im Schnitt fast 4 Yards pro Spiel mehr gegen Tight Ends zu als alle anderen? Die Chiefs Defense. Dalton Kincaid hatte dieses Jahr noch gar keinen gar kein Monsterspiel, wenn man es so betiteln will. Keins, was so richtig heraussticht. Aber ich glaube, ich behaupte nicht, dass er das jetzt dann diese Woche haben wird, aber ich glaube, damit die Bills gewinnen, braucht es ein paar richtig wichtige Plays von Dalton Kincaid. So ein paar kritische Catches bei Third Down. Mhm. Und ein, zwei längere Catches oder längere Plays, Big Plays.
Ja, ja.
Weil es gibt kaum Tight Ends in der Liga, die tiefer den Ball geworfen bekommen als Kincaid, also gemessen nach durchschnittliche Targettiefe. Nur ein paar, ich glaube, überraschenderweise Mark Andrews und weniger überraschend George Kittle sind da noch über ihm, was so die Starting Tight Ends angeht. Ich behaupte jetzt einfach mal, der wird mindestens eine Seam Route laufen.
Ja.
Die beiden Chiefs Safeties splitten, wenn die in ihrer mit zwei tiefen Safeties agieren und in der Zone Coverage sind. Genau dazwischen, schön hinter die Zone der Linebacker oder Zonen der Linebacker, schön gerade durch, wird sich den Freiraum suchen. Mindestens ein Play wird er so machen. Und ich glaube halt wirklich, dass, also Shakir ist ja klar, dass der, wenn der nicht gut eingebunden wird, wenn der nicht viele Catches hat und einige Plays hat, dann wird es schwierig für die Bills. Aber ich glaube, es muss noch einen zweiten geben, der halt auch im Passspiel dann sehr wichtig sein wird. Vielleicht ist es einer der Outside-Receiver, der irgendwie so ein Monster spielt hat, aber vielleicht ist es eben gegen diese Defense auch Dalton Kincaid.
Da kann ich wunderbar anknüpfen, weil ich habe mich für einen der Outside-Receiver
entschieden. Ah ja, guck mal.
Und auch der zweite Teil deines Arguments war so ein bisschen das, woran ich auch denken musste. Weil wenn wir sagen, okay, die Bills laufen den Ball wahrscheinlich ein bisschen besser als in Woche 11, aber vielleicht nicht so dominant, wie jetzt wir es jetzt in anderen Spielen, jetzt gerade gegen Denver zum Beispiel, gesehen haben in den Playoffs. Und die Chiefs finden eine Antwort auf Khalil Shakir und setzen ihren besten Corner vielleicht dann mehr nach innen auf diesen einen spezifischen Receiver an. Dann ist es für mich eine Situation, wenn ich jetzt einfach nur überlege, okay, die Chiefs spielen vielleicht mehr Man-Coverage, die Chiefs ziehen ihren besten Corner vielleicht mehr nach innen. Wo gibst du tendenziell Hilfe? Wahrscheinlich gegen Amari Cooper. Und dann lässt es halt einen Receiver übrig, bei dem ich glaube, dass wenn die Bills den Ball halt auch nicht ganz so konstant bewegen, also sie aber diese ein, zwei Big Plays brauchen, das ist halt Keon Coleman. Der hat in Woche 11 noch gefehlt, verletzt, der war da nicht dabei. Seitdem noch nicht wieder ganz den Impact gehabt, den er in den Wochen vor der Verletzung hatte. Aber der wird wahrscheinlich viel 1 gegen 1 Coverage kriegen in diesem Spiel. Und wahrscheinlich oft den, wenn nicht den Nummer 2, dann sogar den Nummer 3 vielleicht Corner. Der hat ein paar Spiele verpasst, klar. Der hat trotzdem die meisten Receiving Yards aller Bills-Spieler in dieser Saison gegen Man Coverage. 244 Receiving Yards bei 12 Catches, das sind auch schlanke 20 Yards pro Catch gegen Man Coverage. 12 Catches, 9 davon für First Downs. Wenn die Chiefs das zumindest so in diese Richtung spielen, die ich mir hier vorstellen könnte, defensiv, dann halte ich es für denkbar, dass Coleman vielleicht nur mit 2 oder 3 Catches, aber der entscheidende Faktor für Buffalo ist, weil wir dann eben in eine Situation kommen, die Bills, also das sind ja beides Teams, die, vor allem die Chiefs natürlich, die jetzt nicht unbedingt viele Explosives einfach so kreiert kriegen. Buffalo noch deutlich mehr. Die Chiefs haben damit echt Probleme. Und wenn das so ein bisschen ein Struggle wird, auf beiden Seiten, wenn beide Offenses den Ball okay bewegen, beide viel underneath arbeiten im Passspiel, ja, dann hast du irgendwie vielleicht so ein 3-Punkte-Spiel spät im dritten Viertel, irgendwie sowas. Und dann ist halt die Frage vielleicht, wer kriegt diese ein, zwei Big Plays? Und da könnte ich mir vorstellen, eben gerade so Matchup-technisch, strategisch, wie ich es mir ausmale, dass es Keon Coleman für die Bills ist.
Finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt ist mir erst klar geworden, dass dieses Matchup in Woche 11 ohne zwei ihre besten Playmaker gewonnen haben.
Ja, ja, da haben wir vorher auch drüber noch, das war vorher viel Thema, das weiß ich noch.
Also, das erhöht zumindest in meinem Kopf die Chancen für die Bills. Ich bin da natürlich ein bisschen hin und her gerissen.
Also, man muss ja fairerweise dazu sagen, dass die Chiefs eben, wie gesagt, ohne einen ihrer Starting Corner und ohne Marquise Brown natürlich auch noch gespielt haben. Und ohne Pacheco auch, ja.
Ja, stimmt, der kam auch später zurück. Ja, gut, ja, okay. Fairer Punkt.
wollte jetzt nicht dich von deinem Flow wegbringen.
Naja, das Ding ist, ich hab keinen. Das ist mein Problem bei diesem Spiel, weil ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, oder ich habe es ja auch schon gesagt, eigentlich müsste das jetzt das Jahr der Bills sein. Wir haben vorhin bei den Lions drüber gesprochen, dass dieses Jahr einfach die perfekten Umstände herrschen, um das zu gewinnen. Und irgendwie sehe ich das bei den Bills halt eben auch so, weil die Chiefs, ja, du guckst auf den Record und alles drum und dran und es sind die Chiefs und niemand ist so erfahren in Playoffs. Trotzdem ist das schon zumindest die schlechteste Chiefs-Offense, die wir in dem Conference-Championship-Game
auf jeden erleben. Fall. Ich meine, letztes Jahr haben wir auch viel drüber geredet, aber da hatten sie auch Playoff-Kelce und Rashee Rice.
Genau.
Also das war ja eine und einen besseren Left-Tackle letztlich.
Und einen besseren Pacheco.
Richtig.
Der noch nicht ganz wieder da ist, wo er letzte Saison war. Also, das ist schon die schwächste Chiefs-Offense, gegen die du bisher gegen die Bills bisher in den Playoffs spielen mussten. Ich weiß gar nicht, ist die Defense so gut wie letztes Jahr?
Die Chiefs-Defense? Nein. Würde ich nicht. Also, letztes Jahr war das ja
vor allem sehr richtig stark.
Ultra starke Defense, ja.
Also, ja, unterstreicht ja eigentlich nur das, was ich sagen will. Die Chiefs sind nicht so stark, wie sie es bisher waren. Und du hast das andere richtig starke AFC-Team selber schon rausgeworfen mit den Ravens. Mhm. Plus das, was in der NFC, egal wer im Super Bowl warten würde, die Bills wären für mich Favorit.
Egal wer im Super Bowl warten würde, die Bills wären für dich Favorit.
Also gegen Washington, klar.
Ja, gegen Washington, ja. Wäre wahrscheinlich, also da wäre auch Kansas City definitiv der Favorit.
Also klar, wenn die Eagles jetzt eine ultra-dominante Performance hinlegen und offensiv richtig viel zeigen, gleichzeitig die Defense kaum was zulässt, dann
würde ich die
Aussage noch mal in Frage stellen. Aber Stand jetzt wären die Bills für mich, egal gegen wen sie spielen, Favorit im Super Bowl.
Ich glaube, ganz dahin würde ich noch nicht gehen, weil ich wäre dann schon halt auch das Run-Game der Eagles gegen diese Bills-Defense vorstelle. Und es könnte halt schon auch unschön werden. Aber, also, na klar, sie wären sicher kein Underdog in dem Sinne.
Naja, aber worauf ich hinaus will, ist, die Chance ist halt so groß, wie es in den letzten Jahren selten der Fall war. Dann habe ich das NFC-Team oder die NFC-Teams, die zur Wahl standen, glaube ich, höher oder stärker eingeschätzt als dieses Jahr. Und ich glaube halt wirklich, aktuell sind sie im Vergleich mit den Chiefs, also für mich zumindest, das bessere Team insgesamt. Mhm. Und dann gibt's ja aber noch den anderen Part in mir. Ich habe ja vor der Saison die Chiefs nicht nur in den Super Bowl gegen die Lions getippt, sondern habe ja auch gesagt, sie holen den dritten Titel in Folge. Stichwort Rooting for Greatness. Das haben wir noch nicht erlebt. Wir könnten Sportgeschichte erleben, die wir wahrscheinlich erstmal nicht so schnell wiedererleben. Ich meine, gab es jetzt so lange nicht, dreimal in Folge.
Stell dir vor, gleichen Rookie Quarterback gegen Chiefs mit Chance
auf dritter Titel. Könntest du mich in der Mitte durchschneiden? Wäre für mich das Angenehmste wahrscheinlich in der Situation. Also, ich meine, gleichzeitig wohnen halt die Chiefs mietfrei bei den Bills in den Köpfen und das nicht zu knapp. Das kann Impact haben. Die Chiefs sind mit anderthalb Punkten favorisiert und du sagst mir jetzt, wer gewinnt.
Du tippst jetzt gar nicht, oder was? Ich warte jetzt die ganze Zeit.
Natürlich tippe ich, aber nachdem du getippt hast. Du
druckst jetzt hier seit 5 Minuten rum, ich warte die ganze Zeit. Wann kommt jetzt der Tipp? Was sagt er jetzt gleich?
Ich habe schon gesagt, ich habe keinen Drive. Ich habe nicht. Ist für mich komplett offen.
Ja, geht mir auch so. Also, ich bin auch jetzt in die Aufnahme gegangen und habe vorher gesagt, ich hatte vorher auch keinen Favoriten, habe einfach gesagt, ich gehe jetzt, wenn du mich dann fragst, was ist dein Tipp, dann nehme ich einfach, wo mein Bauchgefühl gerade ist. Das ist bei Kansas City.
Oh!
Ja, irgendwie ist es bei Kansas City.
Was heißt irgendwie? Das ist.
Also ja.
Das sind halt leider die Chiefs. Und ich meinte ja auch Montag schon, ich könnte es selber nicht mehr hören, wenn ich uns zuhöre, aber Playoff-Kelce. Ja, aber genau das wie letzte Woche, das war Playoff-Kelce. Genau das.
Und ich sag ganz klar, die Bills für mich sind das bessere Team. Die Bills haben die bessere Saison gespielt. Ja. Die Bills waren das klar bessere Team in dem Regular-Season-Matchup. Aber deswegen meine ich halt so, so zögerlich, weil ich eigentlich von den Matchups her die Bills überall vorne sehen würde. Nicht überall, aber ausreichend vorne sehe. Hm. Es ist ein reines Bauchgefühl.
Hier kannst du ja auch nicht mit der Argumentation gehen, der bessere Quarterback. Weil
nee, nicht
Josh Allen war vielleicht die Saison über der bessere Quarterback, aber Patrick Mahomes war ja alles andere als schlecht.
Ja.
Okay.
So, jetzt du.
Ich kann ja, wenn ich auf die Bills tippe, kann ich ja nur gewinnen. Dann habe ich entweder den richtigen Bills-Tipp oder ich habe vor der Saison den zumindest eine Seite des Super Bowls richtig gehabt.
Ja, das ist ja feiges Tippen.
Nein, ich gehe komplett nach meiner objektiven Fan-Meinung, also im Sinne von, worauf habe ich am meisten Lust?
Hm.
Oder im Gegenteil, worauf habe ich am wenigsten Lust? Am wenigsten Lust hätte ich auf einen Super Bowl Chiefs gegen Eagles. Hm. Weil wir das haben wir erst gesehen, so. Die Chiefs sowieso, bei den Chiefs hätte ich zumindest dann immer noch irgendwie den Treiber, diese drei Titel in Folge, diese Sportgeschichte. Ich gönne es aber den Bills. Ich finde,
du bist halt so narrativ geprägt. Das ist so, also ich denke, mein Gedankengang ist dann, wenn ich jetzt mir das vorstelle, dann denke ich mir, okay, geil, Mahomes, Andy Reid gegen diese Defense, wenn es Eagles Chiefs wird.
Ist ja auch narrativ geprägt. Also ja, auch
spielen naja, sportlich. Naja, Matchup-Ball, ja. Genau. Du denkst halt den Super Bowl mehr so in Storylines, was ja völlig.
Weil der Super Bowl in meinen Augen nur für Storylines existiert. Weil wie oft haben wir es erlebt, dass sportlich quasi alles egal ist? Nicht alles, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Wie oft sprechen wir über einen Super Bowl noch mal konkret sportlich? Außer es gibt so Dinge, die so komplett hängen bleiben, wie der Offensive Line Breakdown damals der Chiefs gegen die Bucks. Mhm. Solche Extremsituationen.
Ja.
Aber meistens sind es die Storylines. Wir erinnern uns an die Storylines aus einem Super Bowl. Wir erinnern uns an die Comeback-Stories. Wir erinnern uns an das, was dann letztendlich das zu bedeuten hatte, mehr oder weniger. Mm. Klar, es ist meistens geknüpft an sportliche Sachen. Ich gehe mit den Bills, weil ich es den Bills so sehr gönne. Und wenn die Eagles es schaffen sollten, dann möchte ich die Bills gegen die Eagles sehen. Weil du kannst es ja genauso sein, du kannst ja genauso sagen, Josh Allen in dieser Verfassung.
Ja, auf jeden Fall.
Gegen die Eagles Defense ist ja auch matchup-technisch mega geil.
Voll. Absolut. Also, ich meine, ich bin ja langjähriger Bills-Verfechter. Insofern hätte ich damit überhaupt kein Problem, wenn es die Bills am Ende werden.
Wie gesagt, ich finde, es ist an der Zeit, aber es würde mich halt auch null überraschen. Deswegen gehe ich mit den Bills. Aber das ist halt Chiefs gegen Bills. Das ist halt, das Kryptonit muss erstmal bearbeitet werden von Josh Allen. Mhm.
Ja, und wie du gesagt hast, die Chance war nie so groß. Gleichzeitig wissen wir auch, wie das wiederum arbeiten kann in deinem Kopf.
Ja, ja.
Lass die mal früh hinten liegen und du denkst, das ist doch mal eigentlich unser Fenster, jetzt muss es doch.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bills noch mal erwachsener geworden sind.
Ja, also, da würde ich mitgehen.
Schwer zu beschreiben, aber ich glaube, jeder weiß, woher dieses Gefühl kommt, dieses Abgezockte, dann werfen wir den Ball halt nicht, wenn es so arschkalt ist und wenn wir uns erlauben können, laufen halt oder werfen den Ball kurz und dann machen wir halt lange Drives und dann gewinnen wir halt so und auch so vielseitig geworden und nicht dieses, ich habe bisher halt nicht das Gefühl, dass Josh Allen irgendwie dann in diesen Panikmodus kommt, in den ich muss jetzt irgendwie mit meinem Arm die ganze Sache lösen. Eher noch entscheidet er sich dafür, das dann mit den Beinen zu lösen, was halt weniger fehleranfällig ist. Und das ist halt eine Entwicklung, oder das sind halt, ist halt ein Bills Gesicht, was wir so bisher in den Playoffs zumindest noch nicht gesehen haben.
Ja, der ist doch super. Wenn beide tippen wir einen komplett unterschiedlichen Super Bowl, also so unterschiedlich das jetzt halt
Bills
noch geht.
Gegen Command, an dem das wäre so wild.
Das wäre ultra wild. Aber also Bills kann ich sowieso sehen. Ganz klar. Das ist ein 50-50-Spiel. Und bei Washington ist es halt das, was wir vorhin gesagt haben. Ich meine, wenn ihr uns jede Woche hört, dann wisst ihr, dass ich bei Jalen Hurts deutlich skeptischer bin als die allermeisten.
Bei Jaden Daniels ja zum Glück nicht.
Nicht mehr.
Ja, okay, fair.
Und wenn Washington das eben hinkriegt, dass es eine Situation wird, in dem Hurts als konstanter Passer gefordert ist, dann bin ich da dann, nicht bei den Eagles. Dann, nee, dann glaube ich nicht, ja, dass das klappt.
Genau, das ist ja mein, das war ja nur, das ist ja das Argument, was du hast für die ja. Commanders.
Ja.
Wenn Jalen Hurts es wegwirft, mehr oder weniger. Aber da möchte ich nochmal das ansprechen, was ich schon Montag angedeutet habe. Der Typ in K.O.-Spielen. Der Typ, wenn er mental gefordert ist, haben wir schon oft erlebt, dass er dann.
Ja, das stimmt.
Nicht einbricht zumindest. Nicht diese katastrophalen Fehler macht.
Ja, ich glaube auch in der Hinsicht wird es schwerer für Washington als gegen Detroit, weil ich eben glaube, dass Hurts, wenn dann die Fehler kommen, eben eher sind, er lässt einen offenen Receiver liegen und nimmt den Sack bei Third Down. Und der Drive ist vorbei und sie packen ihn weg. Als jetzt wie bei Jared Goff, er wirft einen Pick 6 oder er fummelt oder wirft Interception in Scoring Range. Ich glaube, da werden die Fehler, die Hurts macht, sind in dem Sinne kleiner. Und Washington muss halt alles dafür tun, dass jeder einzelne Fehler von Jalen Hurts unfassbar hoch ins Gewicht fällt.
Das war auf jeden Fall unsere Preview auf die Conference Championship Games. Zwei sehr, sehr interessante Spiele, ganz auf unterschiedliche Art und Weise. Möchten wir noch eine Breaking News mit einstreuen oder ist das noch nicht offiziell, was ich gerade aus der Tampa Bay Buccaneers Richtung vernommen habe?
Doch, das ist schon offiziell, ja.
Dass Liam Cohen auf jeden Fall nicht irgendwo Headcoach wird, sondern seinen Vertrag verlängert hat bei den Bucks.
Ja, er hat sich ja wohl selber jetzt aus dem Rennen da genommen, um den Jaguars-Posten vor allem. Jacksonville war ja so der heißeste Kandidat. Und ich sag's mal vorsichtig formuliert, ich glaube, wenn die Jaguars sich entschieden hätten, Trent Baalke nicht zu behalten, dann wäre Liam Cohen vielleicht ihr neuer Headcoach geworden. Weil er ist auch so einer, der schon angedeutet hat, er nimmt jetzt nicht unbedingt gleich die erste Headcoach-Gelegenheit, so, die sich ihm ermöglicht, sondern er will eine Situation halt, die auch für ihn passt, ein Gesamtbild von der Franchise, das für ihn passt und es eben nicht überstürzen. Und ich glaube nicht, dass ein First-Time-Headcoach die richtige Besetzung ist, um mit Trent Baalke zu arbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass das die richtige Entscheidung für Liam Cohen gewesen wäre. Und deswegen wird es dann halt wahrscheinlich ein Robert Saleh, weiß ich nicht, Brian Flores, so jemand für Jacksonville, der sich dann da mehr durchsetzen wird gegen Trent Baalke.
Aber gute Nachricht auf jeden Fall für die Buccaneers. Man kann ihm nur die Daumen drücken, dass es bei ihm eher so weitergeht wie bei Ben Johnson und nicht wie bei Bobby Slowik von den Texans, der ja auch nach der letzten Saison durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwo Headcoach zu werden. Gesagt, ich mach nochmal ein Jährchen.
Ich bin da zuversichtlich bei Liam Cohen.
Aber wären wir auch bei Bobby Slowik gewesen.
Das stimmt, aber Bobby Slowik hat selbst in der guten Saison ja nie geschafft, seine Offense mit dem Run-Game irgendwas zu geben.
Das stimmt.
Und das hat Liam Cohen sehr gut geschafft.
Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch Sonntagabend sehr, sehr viel Spaß bei den Spielen. Und wir hören uns dann natürlich am Montag wieder, wenn wir über diese beiden Spiele dann sprechen und wissen, wer im kommenden Super Bowl in New Orleans steht. Das war's für heute von Don't Set Talk. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.